Stimmt.
La la la.
Ja.
La 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 la.
Junge Dame.
La?
Zweimal Hallo? Paket, bitte.
Ja, Opa Nürnberg hier. Was
ja,
kann ich für Sie tun?
Ich weiß, zweimal Paket, bitte.
Was, wollen Sie?
Paket.
Okay, also ich habe hier ein Test. Wir hätten hier sehr viele
Zweimal Paket, bitte.
Buche im Angebot, Fichte.
Nein, Paket. Paket meine
ich. Ja.
Zweimal
ja, ja.
Für meine Frau und mich.
Richtig.
Wir wollen uns gerne
das
Stück anschauen.
Richtig, Sie wollen einen Bodenbelag aussuchen. Hier ist der Bodenbelag.
Nein, ich möchte jetzt.
Ein Test-Bit.
Ich möchte nicht in den Rang, ich möchte ins Parkett.
Ja, sag ich doch. Was
ich
wollen
möchte...
Sie denn als Belag? Wir haben hier zum Beispiel Käse für Ihr Parkett. Wir haben Schinken.
Nein, ich möchte.
Wurst. Was wollen Sie denn? Warum kommen Sie denn überhaupt in die Oper?
Ich möchte Tristan und Euridike schauen. Bitte.
Tristan?
Von.
Wir haben keinen Tristan. Was ist das? Ist das wieder so ein italienischer Modeschöpfer?
Nabucco.
Nein.
Ich
hier, Sie
weiß
haben
nicht genau. Dieser.
Suche.
Ich habe jetzt auch den. Ich habe diese. Ich wollte gleich dazu sagen,
also
ich habe mein.
Mir reißt langsam der Geduldsfaden mit Ihnen.
Ich habe meinen Seniorenausweis, glaube ich, letztes
hier,
Mal liegen lassen.
Ich verkaufe mein Zeug und Sie kommen rein.
Ich würde gerne jetzt in die Oper gehen.
Ja, sage ich doch. Wohin wollen Sie denn?
Junge Dame, Sie müssen gar nicht so Ihre Stimme erheben. Ich,
okay.
Ich würde jetzt gern Ihren Vorgesetzten sprechen.
Was wollen Sie denn?
Zweimal Paket, bitte.
Paket, also springe auf E9. Dann,
ich möchte jetzt den Vorgesetzten
bitte,
sprechen.
Bitte, Sie sind am Zug.
Bitte.
Mein Vorgesetzten.
Ihren Vorgesetzten, ja.
Wollen Sie das wirklich?
Ja, ich will das jetzt wirklich.
Okay,
mir reicht's jetzt.
Ich gebe Ihnen
jetzt. Erika, uns reicht's jetzt, oder?
Ja.
Na, also,
bitte. Ich gebe Ihnen jetzt meinen Vorgesetzten und habe das mir vorgesetzt. Dieses Gerät hier, es ist ein deutsches Fabrikat.
Na, was ist
ein
das
Fernsprechgerät,
denn?
Ein Hörfunkempfänger. Und den können Sie anschalten und dann werden Sie durchgestellt zu meinem Vorgesetzten. Es läuft die Sendung Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Das hat man mir hier vorgesetzt und Sie sind jetzt Empfänger.
Und da kann ich dann die Oper sehen?
Papalapap, Sie können jetzt erstmal hören.
Na gut.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin
das
für Eigenart.
Vielleicht ist es gut.
Ja, herzlich willkommen. Es ist Sonntag, es ist 16 Uhr und Sie hören Radio Z oder einen anderen Anbieter. Sie hier an Mikrofon ist Professor Dr. Hartmut K. Das K steht für Intelligenz. Eisenbart. Und bei mir sitzt meine geschätzte Kollegin, Frau Doktor, gleich sind Sie dran, Magdalena Meisendraht. Sie hören uns live. Sie wollen was sagen?
Ja. Hallo, danke. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, Frau Doktor, da habe ich Sie jetzt aufs Glatteis geführt.
Ja,
habe ich jetzt so lange geredet, bis Sie nicht mehr wussten, was Sie sagen wollten.
Eigentlich wollte ich ja jetzt hier einsteigen mit einer frischen Moderation zu unserem heutigen Thema.
Ja.
Dann haben Sie aber angefangen zu reden und die Höflichkeit.
Ja.
verbotete, mir, dass ich jetzt Ihnen hineinrede. Aber
verbettete, da waren Sie jetzt bei der letzten Sendung noch verhaftet. Da haben Sie noch drüber nachgedacht, wie
ein
diese sogenannte Sendung war.
Eine Soft Transition, nennen wir das im englischen Radiomoderatoren-Sprech.
Ja.
Soft Transition, das ist, wenn man vom einen Thema ins andere sanft hinübergleitet.
Ja, oder es war eine klassische Fehlleistung, ein freudscher Versprecher, weil sie gerne wieder ins Bett gehen wollen. Denn heute geht's auch um das Thema Bett im übertragenen Sinn.
Ja, im weiterführenden Sinne.
Ja.
Denn es resultiert ja spätestens dann nach einer Zeit daraus, dass man sich im Bett wiederfindet.
Ja.
Und vielleicht können Sie jetzt ja lustig mitraten hinter den Radiogeräten, um welches Thema es sich handelt.
Ja, vielleicht geht es um Schwimmen.
Schwimmen.
Vielleicht geht es aber auch um ins Kino gehen.
Ja.
Oder
Eis essen.
Eis essen ist auch eine gute, eine
wir
gute
lösen das noch nicht auf. Ich wollte Sie noch berichtigen, Herr Eisenbart.
Ja, bitte.
Sie haben sehr schön professionell, muss ich sagen, Prädikat besonders wertvoll anmoderiert.
Danke.
Da muss ich Ihnen jetzt mal meine Hochachtung auszollen. Aber ich muss die Transparenz gebietet es mir, die Zuhörer darauf hinzuweisen, dass wir gerade aufzeichnen tun.
Ja, da habe ich Sie, liebe Zuhörer, etwas auf die falsche Fährte gelockt. Sie haben sich sicher gedacht, na, das ist doch nicht live.
Das hört man doch, dass das Nacht ist.
Das ist ja,
Sie haben ja hier wieder Ihren Terminkalender so vollgepumpt, dass wir jetzt hier um 3 Uhr nachts...
Ja, das ist wahr.
Ich kann das auch nicht verstehen. Ich bin auch schon etwas müde und eigentlich ist das Thema keines, wo man so müde sein darf, denn die Gefühle quellen über. Sie schäumen geradezu wie Milch, die man zu lange auf dem Herd stehen lassen hat.
Ja.
Und ich bin eigentlich ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema gewählt haben, aber ich bin schon so müde, es kann sein, dass ich einfach einschlafe, während Sie, habe ich schon leichte Anwandlungen.
Ja. Ja, so ist das eben heutzutage. Der Terminkalender ist voll. Man hat keine Zeit mehr, mal die Füße hochzulegen oder mal sich in die Badewanne auch zu legen. Es ist jetzt eine Figura Etymologica, wenn das wieder auftaucht, was man vorher schon gesagt hat. Das Thema heute und verraten wir immer noch nicht.
Nee.
Sie dürfen mitraten und gerne anrufen. Vielleicht ist jemand da.
Das ist jetzt aber sehr unpraktisch, wenn wir um einen heißen Brei herumreden müssen.
Ja.
Ich hatte nämlich lustige Zitate mitgebracht.
Ach, das ist aber, ich hoffe, keine venezianisch.
Nein, diesmal sind sie nicht venezianisch.
Ich hab eine Frage.
Ja?
Wollen Sie auch einen Tee?
Haben Sie denn noch
einen? Ich habe mich ein bisschen verschnupft.
Ich hab's gemerkt. Und ich habe auch gedacht, ich müsste mehr sprechen. Ich habe zurzeit auch ein bisschen Probleme mit den Stimmbändern, aber ich hoffe, wir kriegen das hin. So, aber wir müssen ins Thema reinsteigen, denn unser Autorenpool war nicht untätig gewesen die letzten Monate.
Ja.
Wir haben eine sagenhafte Anzahl an literarischen Kleinodien eingesandt bekommen.
Das ist wahr. Wir haben eine Rekordzahl von 8 Autoren diesmal. 2 davon haben sich besonders bemüht und wir haben 10 Texte, die wir heute vorstellen dürfen. Zu einem Thema, das sehr gut ist. Und nochmal die Frage, aber
ja,
Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet.
Nee, was war die Frage?
Tee gefällig.
Achso, Tee gefällig?
Ja.
Ja, schenken Sie mir ein und ich werde geistlich in eine warme Wolldecke wickeln, denn der Wolldeckenwickelmann Paolo Coelho, der ja die literarische Wolldecke erfunden hat.
Moment, da muss ich kurz wieder zurück.
Boah, ist der heiß!
Ja, der ist heiß. Den habe ich frisch gebraut, als ich gehört habe, dass wir jetzt gleich Sendung haben. Habe ich mir gedacht, das ist aber eine lustige Überraschung, dass ich jetzt ausgerechnet krank bin. Deswegen habe ich mir einen Tee gemacht und ich hoffe, er mundet Ihnen. Und ich glaube, Sie haben Spanisch nicht studiert, aber ich, deswegen
ja,
helfe ich
ja
Ihnen ein bisschen bei dem Namen. Man sagt Coelho.
Aber da müsste doch... Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Dieser Mann...
Mein Deutschlehrer sagte damals ich glaube, sie kommt aus Brasilien. Die, die Laura zu ihr sagte er damals, wie spricht man das aus? Zölio oder was? Deswegen, ich finde, sie haben sich trotzdem gut geschlagen, auch wenn der Name falsch war.
Dieser Mann, dieser Wolldecken, literarische Wolldecken-Wickelmann.
Ja, hat aber nichts mit Wolwig zu tun, hoffentlich.
Nein, aber er fabriziert Bücher, die einen so auf eine fast schon unangenehme Weise angenehm vorkommen.
Ja, oder unangenehm vorkommen.
Ja, je nach Ansichtssache. Und er sagte, Liebe ist, was dich lächeln lässt, wenn du müde bist. Und da dachte ich natürlich zuerst, könnte das Thema etwa schon wieder Bett sein?
Könnte sein.
Oder etwas, man sagt ja auch müde lächeln, wenn man von etwas nicht so begeistert ist.
Ja.
Dieses Zitat hat mir zu denken gegeben.
Aber Sie wissen?
Müde lächeln? Also Sie zum Beispiel, wenn ich Ihre Gesichtszüge am Abend so sehe, wenn Sie dann ins Studio kommen, dann kann ich nur müde lächeln. Und dann sagt Pualo Kuahalo, sagt dann, das ist quasi Liebe.
Ja, wenn man müde ist.
Ja, wenn man lächelt und müde ist.
Ja.
Das ist ein schönes Zitat zum Thema. Wir lassen die Katze aus dem Sack.
Ich wollte noch kurz sagen, Arne ist ein Hammelbett.
Arne. Ach so,
der norddeutsche Name.
Endlich,
ich habe es jetzt endlich rausgefunden. Es heißt im Original, der Arne ist dem Hammel ein Bett.
Danke, jetzt haben Sie das Zitat vom letzten Mal, aber wir haben jetzt ja ein neues Thema.
Ja, das muss ich jetzt, ich kann doch nicht das jetzt...
Ja, hier, Sie können schon!
Ich kann das doch nicht verifizieren hier.
Ich reiche Zitate vor und Sie kommen jetzt hier mit dem Zitat vom letzten Mal.
Das ist alles voll. Das kann ich doch nicht... Ich kann doch nicht hier live in der Sendung... Wir hören den ersten Text, er kommt von Brigitte Hallbauer. Bitte sehr.
Rom-Com. Was ist das überhaupt? Irgendein Leckerli mit Süßholzraspeln? Oder ein neuer Cocktail? Aber dann würde es Rum-Com heißen. Oder vielleicht ist es ein neuer Musikstil, denke ich. Oder eine gewagte Sexpraktik. Aber das würde dann Bums-Com heißen. Oder so. Nun ja, man ist ja nie zu alt für neue Hypes, nicht wahr? Drum befrage ich mal den lieben Gott. Vielleicht ist es ja auch nur eine neue App. Das erste, was bei Dr. Google dann erscheint, ist ein Rap-Song namens Rom-Com, der von einem gelangweilten Paar runtergeleiert wird. Die haben Pokerfaces, als würden sie schon ihr Leben lang Antidepressiva schlucken. Zu meiner Zeit war man noch genussvoll stoned und geistig halb schon im Nirvana. Von dort wurde aufs Establishment geschissen. Heute? Also das rappende Paar mit dem öden Blick hat einen stressigen Arbeitstag gehabt. Will abends was kochen, aber das Salz fehlt. Und zum Trost für all den Frust schauen sie sich eine Rom-Com an. Na, die haben Sorgen. Ich will wissen, was eine Rom-Com ist. Auf YouTube gebe ich das in die Suchmaschine und finde einen Spielfilm in voller Länge auf Deutsch ohne Titel. Illegal. Ha! Scheißegal. Der Film ist spritzig, lustig, originelle Dialoge, aber irgendwie auch schematisch und vorhersehbar. Es geht darin um ein Paar, das seine Beziehungsprobleme rappt. Oh nee, hatten wir das nicht schon? Mit quietschenden Gitarren schreien sie sich gegenseitig an, spül doch du mal das Geschirr oder du mit deinem Ordnungszwang. Danach sind sie happy. Irgendwie habe ich hier nicht zum ersten Mal das Gefühl, bei einem kulturellen Angebot nie so recht aus der eindimensionalen Enge des Alltagsbewusstseins herauszukommen. Das also ist eine Rom-Com. Stimuliert ein bisschen die Liebeshormone. Ein schnell verzehrtes Sparmenü zwischen Arbeitsplatz und Elternabend. Klar, mehr hat das Leben auch oft nicht zu bieten. Diesen Leuten da. Die Rom-Coms gucken und sich ärgern, weil kein Salz im Haus ist. Sollten vielleicht mal eine Runde weinen, denke ich. Dann haben sie ihr Salz. Rom-Com. Früher waren Filme was Besonderes. Sie atmeten den Flair der weiten Welt. Kantige Persönlichkeiten schufen bildgewaltige Epen, oft mit dem eigenen Blut geschrieben. Man mochte sie oder man hasste sie. Die Diskussionen über das nie Dagewesene waren intelligent und heftig. Man erfand ein neues Genre und fieberte auf den nächsten Film hin. Heute hocken ehrgeizige Kreative aus der Werbebranche vor dem Storyboard und ziehen ihren Plot aus der Schublade mit der Aufschrift »Fünfter Aufwasch von You Name It«. Dann schwätzt ihnen der Sponsor noch rein, ein Großkonzern, der den Film finanziert, und im Hintergrund streiten sie sich schon, ob das Endprodukt jetzt in die Kinos kommt oder nur noch auf Netflix gezeigt wird, trotz Kinoformat. Rom-Com hin, Rom-Com her, das ist weder romantisch noch komisch, das ist einfach nur, oh nee. Hauptsache, das Ding geht gut aus und die beiden berufstätigen Konsumenten können danach gut schlafen, denn morgen ist wieder ein stressiger Tag. Und was gibt es Schöneres, als mit der letzten Kameraeinstellung einzuschlafen, wo Boy und Girl einander gierig küssen und die künftige Schwiegermama im Hintergrund ein Tränchen aus den Augenwinkeln wischt. Da ist es ja dann egal, welche oder welcher Fremde gerade neben dir liegt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, ob mit oder ohne Salz, mit eurer romantischen Komödie.
Das war Brigitte Hallbauer. Frau Meisendraht, Sie haben sich jetzt...
Liebe ist nur ein Wort, aber du selbst definierst es. Das hat Eminem gesagt.
Eminem.
Eminem.
Ja.
Der Lauch-Culture-Übergott quasi.
Ich frage mich wirklich, warum sie nicht ein Hip-Hop-Magazin aufgemacht haben. Denn in jeder Sendung, egal um welches Thema es sich dreht, geht es bei ihnen immer um Lauch.
Ja,
Sie können auch mal beim Grünfunk vorbeischauen, die klassische Gärtner-Sendung auf Radio Z. Da geht es auch um Lauch. Auf jeden Fall vielen Dank an Brigitte Hallbauer. Sie hat uns soeben den Begriff Romcom erklärt. Und damit hat sie auch verraten, worum es heute gehen soll bei Eisenbart und Meisendraht, ihrem dynamischen Magazin für die eigenartige und uneigenartige und eigenunartige Literatur.
Ja, Herr Eisenbart, das ist sehr schön. Wir haben jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Ja. Es handelt sich um romantische Komödien, ein Genre, was tief verwurzelt ist in unserer Kultur.
Ja.
Zum Beispiel Minnesang wollte ich ansprechen.
Genau, genau.
Also man singt quasi Minne, dass du Minne bist, also meine. Das ist quasi quasi das, was MeToo hätte werden können.
Ja, wenn es schon Internet gegeben hätte im 13. Internet, Jahrhundert.
Genau, das wenn stimmt. Walter von der Vogelweide, wenn der Internet gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich Hashtag benutzt. So, aber Minnesang ist quasi, stimmen Sie mir dazu, das ist der Ausgangspunkt der romantischen Komödie. Es hängt ja auch immer viel damit zusammen, dass man dann unter Fenstern sitzt, also der Minnesänger sitzt unter dem Fenster der Angebeteten. Damals hatten die Fenster ja noch keine Glasscheiben, das heißt, der Gesang konnte ungehindert in den Raum hineinstrahlen.
Ja, zusammen mit der ganzen Stinkeluft, weil damals war ja auch waren die sanitären Anlagen noch nicht so ausgeprägt.
Richtig.
Und genau deswegen
richtig.
Durch das Glas
man sagt ja auch,
hätte das abgewandt werden können. Aber
man sagt ja auch, die Harfe,
ja,
die Laute ist
die laute Harfe, ja,
die laute Harfe. Ist das Raumspray des kleinen Mannes.
Ja, sagt man.
So. Und dann sitzt der Minnesänger da unten und die Angebetete sitzt oben und muss sich das Geschreie anhören.
Und die hat's gut, ne? Denn sie sitzt nicht unten, wo der
ganze, ne, Dreck
landet.
Die Ratten mit den Flöhen, die dann die Pest übertragen.
Genau.
Und jetzt kommt
und da sind wir nämlich schon bei der romantischen Komödie, denn der Sänger sitzt unten.
Ja.
Der Frau gefällt es dann nicht. Mhm. Also er singt dann so:
Ich weiß, woraus sie
holde Maid.
Ja.
Wie hold du doch
schaust,
vor dich hin
schaust,
bist. Und die Maid ist nicht so angetan und wirft dann eine Ratte auf ihn.
Eine Ratte?
Und dann rennt er weg, weil er möchte, also er mag keine Ratten.
Ja, außerdem.
Und dann stirbt er. Das ist doch urkomisch.
Ist es Schlepstick?
Ja, genau. Schlepstick. Schlagstock ist das dann. Schlagstock.
Und das ist quasi die Ursuppe, aus dem die romantischen Komödien geformt sind.
Ja.
Es geht immer ein Mann, eine Frau und manchmal auch, also
ja, oder
Geschlechter,
genau,
sind da austauschbar, aber es geht immer um zwei Personen,
ja,
die sich
manchmal noch mehr sogar.
Ja, dann gerne auch noch, mehr heutzutage.
Noch
aber
ein Nebenbuhler oder eine Nebenbuhlerin und dann wird da gehäkelt.
Gehäkelt und gestrickt?
Nein, gehäkelt, so gekämpft sozusagen.
Ach so,
das lese ich mir immer gerne durch. Da möchte ich mal ein literarisches Beispiel nennen. Zum Beispiel geht es um den Veilchenschwank aus der aus dem Erzählkanon, aus dem Werk vom Neidhart, glaube ich, der mittelalterliche Autor Neidhart, der hat das Veilchen, naja, nicht ganz, aber den Veilchenschwank aufgeschrieben, denn das Veilchen ist die Blume, die derjenige, der sie, das erste Veilchen im Frühling zu erblicken, imstande ist, der darf mit der Prinzessin einen Tanz vollführen. Und da ist dieser Bauernlümmel, sag ich mal, und der findet das erste Veilchen, stellt seinen Hut über das Veilchen, rennt zum Schloss und sagt: Ich habe das Veilchen gefunden. Der ganze Hofstaat macht sich auf, läuft hinunter auf die Wiese. Als alle herumstehen, da lüftet er den Hut und es ist Unrat darunter.
Unrat.
Ja, also ein, ich sag mal, das, was dort immer auf der Straße gelandet ist, nicht in der Kanalisation.
Plastikmüll zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Und man findet heraus, also der König sagt dann, du sollst sterben, natürlich, weil du hast uns zum Narren gehalten. Und da kommt ein Bauer vorbei und sagt, ich habe gesehen, dass dein Feind da hingegangen ist und das Veilchen rausgerupft hat und darunter einen schönen, ich sag mal, einen Haufen gesetzt hat.
Ich habe jetzt ich konnte jetzt nur in Auszügen folgen.
Also Blume.
Blume.
Hut.
Hut.
Und ich sag mal Stuhl. Na?
Stuhl.
Und wie es weitergeht, würde ich gern erst nach dem Text verraten. Das macht man heutzutage so, habe ich in dem Workshop gelernt. Ein sogenannter Cliffhanger. Den würde ich gerne nach dem nächsten Text hier nacherzählen, vorerzählen, so wie Sie wollen. Das bleibt Ihnen überlassen.
Ja, und von wem ist der Text, den Sie da, der eingesandt wurde aus dem fernen Blank?
Der ist von Stefan Lienert.
Sascha, 27. Ja, ich weiß nicht, was ich in die blöde Beschreibung reinschreiben soll. Ich mag einfach zu viel. Online-Dating ist ja eigentlich auch gar nicht so mein Ding, aber ich habe wenig Zeit neben all meinen Interessen. Gin-Fanatiker. Nicht regelmäßig natürlich. Ja, aber wenn Gin, dann auch nur den guten und nicht so ein Bombay-Zeug. So ein richtig guter Gin-Tonic, bei dem man über Aromen und Körper sprechen kann. Aber nicht, dass ich so ein Thema zum Sprechen brauche, weil ich bin ganz easy, um mit zu reden, also easy going und so. Eigentlich bin ich hier gar nicht, weil ich es muss. Ich wollte es nur mal austesten. Ich tanze gerne. Also auch mal die ganze Nacht. Also kannst du dich schon mal auf schlaflose Nächte einstellen. Live every day to the fullest. Ich würde sagen, Carpe diem ist mein Motto. Also bin ich abenteuerlustig. Nur so als kleine Vorwarnung. Unzähmbar und immer zu Scherzen aufgelegt. Nimm mir bitte nicht alles übel. Ich bin ein Freigeist. Das kann mir keiner nehmen. Und ich liebe es zu essen und schlafen. Und ich könnte das ganze Wochenende nur essen und schlafen. Sorry, wenn ich jetzt etwas crazy rüberkomme. Work hard, play hard. Ich liebe Reisen. Wer die Welt nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Man kann die ganze Welt entdecken, als wäre es eine Verschwendung, nicht zu reisen. Reisen ist Horizont erweitern. Wer nicht reist, hat Lebenszeit verschwendet. Wer nicht reist, hat sein Leben verschwendet. Ich habe nicht mein Leben verschwendet, denn ich reise gerne und oft. Ich habe auf meinen Reisen viel gelernt, so viel, das kann keiner lernen, der nicht reist, der nicht an so vielen Orten war wie ich. Ich bin weltgebildet. Durch meine Leidenschaft das Reisen bin ich um so viele Erfahrungen reicher als ihr, die nicht reist. Ich habe so viel gesehen, die Welt ist schön, Reisen vollendet mich ständig unterwegs überall hin. Du solltest gut aussehen, weil, ja mal ganz ehrlich, du solltest einfach gut aussehen.
Ach so, ich muss den Knopf drücken.
Ja, ich dachte, es wäre schon losgegangen, aber man hört ja gar nicht.
Nee, dann hier bitte.
Ein etwas anderer Blick auf die Liebe.
Ja, aber doch durchaus
substanziell, könnte man sagen.
Und ich konnte mich distanzieren, identifizieren mit
so,
der...
Wir hatten einen Cliffhanger und die Zuschauer konnten sich wahrscheinlich gar nicht richtig auf den Text konzentrieren.
Genau.
Weil sie so gespannt waren, was jetzt mit dem Blümchen unter dem Hütchen... Nee, der Mann soll aufgehängt.
Wie war das nochmal, Jan? Nee.
Was soll dem abgeschnitten werden?
Also mein Gedächtnis ist nicht mehr das.
Ja, das war auch jetzt keine.
Was habe ich erzählt?
Ich erzähle jetzt. Wir machen jetzt einfach ganz normal weiter und vielleicht fällt es Ihnen wieder ein.
Ja.
Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen gerade. Ich habe überhaupt nichts verstanden, was Sie vorhin erzählt haben. Tut mir leid, ich habe es Ihnen aber vorher schon gesagt.
Ja, Romcom ist das Thema, romantische Komödie.
Ich wollte noch mal kurz, wir waren gerade im Mittelalter und ich habe gesagt, das wäre der Ausgangspunkt jeglicher romantischen Komödie und ich lag total falsch. Wir müssen natürlich in die ruhmreiche Zeit der Antike...
Jetzt weiß ich es wieder. Was? Jetzt weiß ich es wieder. Also es war ein Mann, der hat... denn es war seit jeher Tradition, dass der das erste Veilchen findet, einen Tanz mit der Prinzessin gewönne und ein Bauer findet ein Veilchen, das erste Veilchen und rennt hinauf zu der Prinzessin und sagt, oh Holde, jetzt wird aber mal aufgetanzt. Und die Prinzessin sagt, ja, Moment, erstmal will ich die Blume sehen. Dann rennen die runter, er nimmt sie so an der Hand und sie laufen so und dazu so romantische Musik von einem Minnesänger, der da mitläuft. Dann gehen die runter und sie finden... nicht die Blume, sondern sie finden einen Haufen Notdurft unter dem Hut. Dann kommt ein anderer Bauer und sagt...
Das haben Sie doch schon bereits eigentlich erzählt.
Aber was wollt ihr? Ja, jedenfalls. Dann sagt der König, du sollst sterben.
Ich soll sterben? Wieso soll ich denn jetzt schon wieder sterben?
Und
was habe ich Ihnen denn getan?
Dann kommt aber jemand vorbei und sagt, ich habe es gesehen, der andere war es. Und dann gehen die alle zu... Jetzt kommt die Auflösung nämlich.
Ah ja.
Jetzt kommt der...
Ist die Werbepause vorbei?
Der dritte Stimmt. Akt.
Ja.
Nämlich, sie gehen zum Wirtshaus, wo alle um das Veilchen herumtanzen, so wie die... Sie sind halt sehr lustig. Und da wird einer aufgetanzt und dann sagt der König, okay, ich hab dir Unrecht getan und jetzt... sollst du mit meiner Tochter tanzen. Und als Strafe bekommen alle die Arme und Beine abgeschlagen.
Und dann sind alle glücklich bis ans Lebensende?
Ja.
Die Liebe ist ein Zeitvertreib,
also, ja.
Man nimmt dazu den Unterleib. Wissen Sie, von wem dieses Zitat stammt?
Gewiss von Eminem.
Nein, es ist Kästner, Erich Kästner, der alte schwere Nöter.
Kästner, das ist doch dieser Rapper.
Ja, richtig, der hat
Erich Kästner.
Erich Kästner. Nein, ich wollte sagen, wir waren jetzt gerade im Mittelalter mit den Blümchen und den Bienchen.
Ja, genau.
Und ich wollte sagen, genau, um die wirkliche Wurzel der romantischen Komödie.
Blumenwurzel.
Müssen wir in das ruhmreiche antike Griechenland gucken.
Ja, gerne.
Denn die Komödie, ja, wissen Sie, entstand wo?
In der Lindenstraße.
In Athen in der Lindenstraße. Und da hat ein Mann, oder vielleicht war es auch eine Frau, die Geschichte schweigt sich an dieser Stelle aus, hat eine Komödie geschrieben, eine lustige, und sie handelt von Ödipus und Jokaste.
Ah, ja.
Und Sie wissen ja, die griechische Komödie hat immer eins gemeinsam, es geht um lustige Verwechslungen.
Ja. Und Screwball, sagt der Amerikaner.
Screwball-Komödie.
Hier zum Beispiel, Leoparden küsst man nicht. Oder manche mögen es heiß.
Ist das ein Screwball?
Ja.
Jedenfalls, Ödipus hat auch eine Liebesaffäre.
Ödipus zum Beispiel.
Ja, hier ist meiner Meinung nach durch lustige Verwechslungen ein nettes Geflecht von lustigen Zwischenfällen wird dann.
Ja, Ödipus ist eine durchaus lustige Geschichte.
Ja, also wenn man sie richtig lesen
weil
kann.
Weil er läuft so rum, er hat so einen Klumpfuß.
Ja.
Und das ist ja schon da, aber über Behinderungen macht man sich auch nicht lustig.
Ich wollte ja auch nicht, weil die Verwechslung ist ja das Inhärente, dass man quasi Menschen verwechseln kann und dadurch lustige Situationen erzeugen kann.
Ja.
Und das liegt ja dieser Geschichte zugrunde, nicht wahr?
Stimmt, und es ist auch romantisch, denn Ödipus schafft es, erfolgreich seiner Mutter den Hof zu machen. Es ist ja durchaus
ein Erfolg lustig. Und romantisch.
Und romantisch.
Komödie. Griechenland, bitte, Athen, ja, Lindenstraße.
Da haben
und da sind wir wieder voll im Thema romantische Komödien.
Der nächste Text ist von Arabella Block. Ist nicht zu verwechseln mit College Block. Na, das ist ein Witz, den hatte ich mir aufgeschrieben, aber vielleicht sollte ich ihn nicht bringen. Ich bringe ihn jetzt mal nicht.
Sie sollten ihn, glaube ich, nicht bringen. Vor allen Dingen noch zu Lasten einer Autorin, die uns jetzt hier beglückt.
Aber ich habe dann ja gesagt, den Witz kann ich nicht machen.
Ja, dann fangen Sie in Gottes Namen nochmal an und wir schneiden das da raus. Wir sind ja nicht live momentan.
Ja, und der nächste Text ist von Arabella Block. Nicht zu ver... So, ich drück den Knopf einfach. Arabella Block.
Filmkritik. Sally fand, dass Harry Traubenkerne gegen Fensterscheiben spuckt, was unschön war. Harry hielt Sally die Herzen auf ihren I-Punkten vor. Von den Smileys heutiger Liebes-SMS konnte er nichts ahnen, es waren die 80er. Sally wechselte die Frisur, Harry die Frau und beide probten mit ihren Partnern Tomato zu sagen, wo Tomato es auch getan hätte, vielleicht sogar besser gewesen wäre, wer weiß. Jedenfalls zerbrach beider Glück, siehe Glas, wovon sie Schnupfen bekamen. Sie blieben zurück mit einem Weihnachtsbaum, der sich zu zweit erwiesenermaßen leichter ertrug als eine Lavola-Welle oder Chess-Tanz. Sie blieben zurück mit einem Weihnachtsbaum, der sich zu zweit erwiesenermaßen leichter ertrug als eine Lavola-Welle oder Chess-Tanz. Blieb die schwierige Frage, ob Ingrid Bergman in der Tschechoslowakei glücklich werden könnte. Die Antwort, ja, aber nicht so einfach, ist nur wenigen bekannt und lässt sich aus der Handlung nur nach aufwendigster Analyse erschließen. Eigentlich gar nicht. Die Antwort auf die zweite, weit unvermeidlichere Frage lautet, weil sie eine schlechte Schauspielerin ist. Sie konnte den Orgasmus schlicht nicht besser vortäuschen. Aber Harry war so nett, ihr das nicht auf die Nase zu binden. Schließlich konnte er selbst nicht mal das Wort Schweineschnitzel richtig aussprechen. Eine Hochzeit und keine Beerdigung später stehen wir vor den Trümmern, also circa 10 Minuten vor dem Happy End. Eine Ohrfeige wäre noch zu verzeichnen, neben dem Geschlechtsverkehr der zweite Tiefpunkt und im Gegensatz zu diesem live zu sehen. Es ging um die nicht ganz klar zu definierende Frage, wer in welchem Szenario ein Hund sei. Dann ist wieder einmal Silvester. Harry schnauft und Sally legt den Kopf schräg. Beiden ist klar, dass sie kurz vor dem Finale stehen. Sie dürfen jetzt keine Scheiße mit Mr. Zero mehr bauen oder in Babysprache verfallen und müssen weitere dumme Fragen auf später vertagen. Auch Karaoke verbietet sich in diesem Stadium strikt, also quasi von selbst. Sie lochen also ein, schubsen ein paar Rentner vom Sofa und dirigieren mit weit ausholenden Bewegungen Louis Armstrong, der eine politisch unkorrekt dunkle, es waren die 80er, Schokoladensoße über eine mehrstöckige Swingtorte verteilt. Ich komme einfach nicht drauf, wie die Schauspielerin hieß.
So,
ja.
Da sind wir wieder. Eisenbart und Meisendraht, das Magazin für Eigenart, kann man ja auch ab und zu mal dazu
sagen. Kann man ab und zu sagen.
Auf Radio Z.
Hier ist übrigens gerade noch ein Text reingekommen.
Es ist Text.
Es ist Wahnsinn. Hier ist wirklich so peng, 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 peng. Am laufenden Band kommen hier die Texte rein. Wir wollten über Romcoms sprechen, beziehungsweise aktuellen Bezug. Denn die Leute fragen sich ja, warum soll ich mir diese Sendung anhören? Lesen tut doch kein Mensch mehr. Literatur hat ja nichts mit mir zu tun. Falsch, ja, bitte sehr.
Vor allen Dingen sage ich,
ja.
Wenn wir die Bücher lesen, wir zwei, dann braucht ja keiner mehr lesen, weil wir können das ja alles immer, wir geben das ja alles immer brav und journalistisch aufbereitet wieder.
Genau.
Wir haben ja auch einen Auftrag, die neuesten kulturrelevanten Themen zu verarbeiten. Und ich habe hier eine lange Liste. Wollen Sie etwas hören?
Ja, ich warte die ganze Zeit darauf, dass Sie
haben das bestimmt mitbekommen,
mit Ihrem Gossip
das Aufregerthema des Monats.
Oh,
kommt jetzt im Moment.
Wollen wir einen Jingle einspielen? Ja, wir wollen einen
Jingle. Moment.
Welche Tonart?
C. Aufregen, aufregen, aufregen. Das ist der Aufreger des Monats. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen diese Jingle-Idee nochmal überlegen.
Ja, ich finde, wir sollten auch einen professionellen Jingle-Bauer einstellen von dem ganzen feinen Geld, von dem Radio Z-Geld, das hier so nur so reinprasselt.
Also wollen Sie eher was sozial relevantes, aufregendes? Oder was Kultureckiges?
Hätten Sie was aus dem, ich würde mal sagen, aus dem Internet vielleicht? Einen Trend, vielleicht einen Sextrend, einen hier sowas ganz Versautes aus dem Berliner Berghain, aus Berlin?
Ja, aber das ist nicht das Aufregerthema des Monats.
Schade.
Wir werden da später vielleicht nochmal da zurückkommen.
Gerne.
Sotheby's, sagt Ihnen das was?
Das ist dieses Auktionshaus.
Richtig. Und wissen Sie, was da passiert ist?
Ja, da hat aus Versehen ein Künstler, obwohl er quasi was verkaufen wollte, hat er aus Versehen, hat er übersehen, sage ich mal, dass er einen Reißwolf im Rahmen drin hatte.
Ja.
Hat er übersehen.
Ja.
Dann hat er es verkauft und der Reißwolf hat seines Amtes
gemacht. Ja, wie aus einem Mund. Ich sehe, Sie sind perfekt informiert und ich wollte darüber sprechen, denn die Verschwörungstheorie, also Banksy ist ja ein berühmter Graffito-Künstler, der die halbe Stadt London unsicher macht. Und also, wenn ich das richtig verstanden habe, Graffiti da sind ja normalerweise an Wänden befestigt, nicht abnehmbar. Und das ist ja der inhärente Wert, ist ja, dass man es nicht verkaufen kann.
Ja, genau.
Jetzt hat dieser Banksy diese Schnapsidee gehabt, so ein Bild abzufotografieren und auszudrucken.
Ja.
Er hat es dann gerahmt.
Ja.
Und hat es dann verkaufen wollen. Und dann wie Sie sagen, ist ein Aktenfresser, hat sich in den Rahmen eingeschlichen. Ich meine,
das kann jedem passieren.
Das kann jedem passieren. Kunstrestauratoren kennen das auch, das Problem.
Ja.
Das sind ganz fiese Insekten, die da Höhlensysteme in die Rahmen bauen.
Ja.
Und wenn diese Höhlensysteme ausgereift genug sind, dann fällt das Bild da durch und kommt in so kleinen Würsten raus. Und das ist so ungefähr passiert. Und die Verschwörungstheoretiker sagen,
was sagen,
das Bild, das war ja Absicht, das hat das Auktionshaus geplottet, also mit dem Plotter quasi ausgedruckt, um mehr Geld zu machen, weil die bizarre Situation, die wir haben, ist, dass das Bild jetzt mehr wert ist im kaputten Zustand als im Ganzen.
Schockschwere Not.
So, wir nehmen mal ein anderes Thema. Die Buchmesse in Frankfurt.
Prima. Waren Sie auch da?
Ich war da.
Ich habe Sie nicht gesehen.
Ja,
aber
ich war ganz klein.
Ja.
Ich war ganz klein am Rand rechts unten.
Ja, da habe ich nicht hingeguckt.
Was waren Ihre Eindrücke auf der Buchmesse?
Also ich fand es sehr gut diesmal. Viele Bücher waren zu sehen, viele Prominente. Ja, natürlich die üblichen Buchmessenpartys.
Ja, da, die schweifen ja auch da gerne wurden
ja,
aus.
Ja, also
es gab ja auch
viele sind so Breaking News, die ich jetzt mitbringe live von der Buchmesse. Ich sag mal, Kokain ist gerade out.
Ist out?
Ist wieder out.
In der Literaturszene auch?
Ist jetzt wieder out.
Und was nimmt man so?
In ist jetzt Tilidin und vor allem Krokodil.
Krokodil
ist wieder ganz in.
Ja, sagen Sie mal, das haben wir ja zu meiner Studienzeit haben wir das ja genommen.
Genau, das ist eigentlich
ist
so.
Wissen Sie, ist das dann, kann man, wenn man sich jetzt mit den neuesten Stoffen quasi, wenn man sich geupdatet hat und mit den neuesten Stoffen in Frankfurt sich eingedeckt hat, kann man damit dann nach Leipzig fahren und ist dann noch cool oder ist das dann so, dass man da schon wieder aufpassen muss?
Naja, ich sag mal, die Leipziger Buchmesse ist ja erst wieder im Frühjahr. Ich denke, die Substanzen, die man in Frankfurt auf der Buchmesse bekommen hat, die sind bis dahin schon wieder aufgebraucht. Genauso wie der nächste Text.
Moment, Sie wollen den nächsten Text?
Ich möchte den nächsten Text machen.
Aufregen. Das ist der Aufreger des
Monats. Der nächste Text ist von Raphael Stratz, ein aufstrebender junger Bursche. Und er hat über Tinder geschrieben. Bitteschön.
Wie wir uns einander passend machen. Ein einzelner Staubfussel kann viel verursachen. Gerät er in einen Rauchmelder, so schlägt dieser unter Umständen falscher Alarm. Woraufhin große Fertigungshallen geräumt werden müssen, die Produktion für etwa 20 Minuten zum Erliegen kommt und wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe entstehen. Außerdem können die produzierten Waren deshalb nicht rechtzeitig geliefert werden, was einen Handelskrieg mit Paraguay auslöst und letztlich zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Kanada und Dänemark führt. Ein einzelner Staubfussel könnte auch, sollte er nicht ordnungsgemäß entfernt sein, in einem Operationssaal landen. Dort gelangt er an das Besteck der zuständigen Ärztin und verbleibt schließlich im Körper des zu Operierenden. Da der arme Mensch aber eine Augentransplantation erhält und sich das kleine Stück Schmutz gar ungünstig hinter seinem 90-Apparat klemmt, muss dieser nun für den Rest seines Lebens die Welt wie durch ein beschlagenes Fernglas betrachten. In meinem Fall fiel der Fussel auf mein Mobiltelefon. Er entschloss sich, dies zu tun, als ich gerade im Wartebereich eines großen deutschen Bahnhofs saß und auf eben jenen Mobiltelefon mit einer Dating-App spielte. Mir war nicht ganz klar, woher er gekommen sein mochte, befand ich mich doch in einem riesigen Saal mit etwa 30 Meter hohen Decken. Doch vielleicht hatte er einfach einen der Vorbeihastenden als Transportmittel genutzt, um meinen Telefonplatz nehmen zu können. Kurz betrachtete ich meinen ungebetenen Gast, entschloss mich dann, meine gute Kinderstube zu ignorieren und wischte ihn beiseite. Dies war der Moment, in dem Miriam in mein Leben trat. Sie hatte sich unter dem Schmutz befunden. Genauer gesagt, sie war innerhalb meines Mobiltelefons gewesen und hatte mich durch dessen Bildschirm hindurch angeblickt. Als ich nun den Staub beiseite wischte, signalisierte ich der Dating-App, dass sie mir rein optisch und aufgrund der spärlich angegebenen Informationen interessant erschiene. Es stellte sich heraus, dass Miriam mich, als ich sie meinerseits durch den Bildschirm ihres Gerätes hindurch angrinste, ebenfalls für attraktiv befunden hatte. Dies wurde mir umgehend angezeigt. Ich freute mich ein wenig über diesen unverhofften Zufall, hatte ich doch gar nicht beabsichtigt, sie gar so offensiv zu bestätigen. Dann beließ ich es aber dabei, hatte ich ja nur ein Stückchen Staub hinfortwischen wollen und mich mit ihrem Profil gar nicht auseinandergesetzt. Wäre sie tatsächlich interessant, so dachte ich mir, würde sie mir schon eine Nachricht schreiben, in der sie mir dies sagte. Sie schrieb mir tatsächlich einen Tag später.
Schreibst du mir auch irgendwann?
Die Nachricht als solche überraschte mich. War sie es doch, die mir in diesem Moment schrieb, und natürlich würde ich ihr auf diese Nachricht antworten. Wir wären hier wieder bei einer guten Kinderstube. Ja, antwortete ich also wahrheitsgemäß. Ihr schien meine knappe, präzise Art nicht sonderlich zu imponieren, doch irgendetwas daran musste es ihr angetan haben. Sie schien es nun nämlich als eine Art Herausforderung zu sehen, mir mehr zu entlocken. Sie durchlöcherte mich mit allerhand Fragen, die ich ihr selbstverständlich wahrheitsgemäß beantwortete, und erfuhr auch einiges über sie. Wir schrieben in der folgenden Zeit sehr viel miteinander. Miriam hatte ohne Zweifel auch mich neugierig auf sie gemacht. Ich erfuhr, was sie beschäftigte, sie, womit ich meine Zeit verbrachte und mein Geld verdiente, ich von ihrer Familie und Träumen. Nach einigen Wochen fragte sie mich, ob ich nicht denke, dass es langsam aber sicher an der Zeit wäre, sie auf ein Date einzuladen. Warum sie nicht einfach mich einlüde? Fragte ich zurück. Weil das so ginge, dass der Mann die Frau einlädt und nicht umgekehrt, erklärte sie mir. Ob ich ein Feminist sei, wollte sie wissen. Ich erklärte ihr daraufhin, dass ich sehr wohl ein solcher bin, es aber ganz unabhängig davon einfach erwachsen von ihr fände, wenn die Frage nach einem Date von ihr käme, wenn sie sich eines wünschte. Sie ließ sich davon nicht beeindrucken und bestand weiterhin darauf, wenn, dann hätte ich sie einzuladen. Dies tat ich einige Zeit später, als mir danach war. Wir trafen uns, verstanden uns prächtig und vereinbarten, uns wieder zu sehen. In der darauffolgenden Zeit hatten wir viele Treffen. Wir waren einander sehr sympathisch und unsere Gespräche wurden zunehmend intimer. Als wir eines Abends nach einem sehr romantischen Date mit anschließendem Spaziergang vor der Tür ihres Wohnhauses angekommen waren, fragte sie mich, ob ich sie nun nicht endlich einmal küssen wolle. Ich fragte sie, weshalb sie mich denn nicht einfach selbst küsste, woraufhin sie erwiderte, ich sei der Mann, weshalb unser erster Kuss zwangsläufig von mir ausgehen müsse. Ich dachte in diesem Augenblick nicht viel nach und küsste sie auf den Mund, was ich kurz darauf bereute. Ich bereute es nicht des Kusses wegen. Dieser war für mich genommen absolut akzeptabel und nichts, wofür man sich hätte schämen müssen. Ich bereute es, weil ich ihr durch diesen Kuss in ihrem Denken, er müsse von mir kommen, recht gab. Allerdings wischte ich diesen Gedanken beiseite, als mir aufging, dass es sich nun ohnehin nicht mehr rückgängig machen ließ. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass sie nun, da wir uns noch einmal näher gekommen waren, künftig sicher emanzipierter, zumindest mir gegenüber, auftreten konnte. Ich täuschte mich. Miriam und ich entwickelten in den darauffolgenden Monaten eine Beziehung mit einer etwas merkwürdigen Dynamik. Sie hielt an ihren insgesamt doch recht traditionellen Rollenbildern fest, die besagten, jede Initiative habe von mir als Mann auszugehen. Währenddessen wünschte ich mir eine aufgeklärte, emanzipierte und feministische Frau an meiner Seite. Ich hatte nie den Anspruch an sie, eine Vorkämpferin für Frauenrechte zu sein und chauvinistischen Mannsbildern öffentlich die Stirn zu bieten. Dennoch wäre es mir zu wissen lieb gewesen, dass sie ihren eigenen Kopf hatte und ihren Willen auch klar definieren und durchsetzen konnte. Im Prinzip war dies auch der Fall. Sie hatte ihre Vorstellungen davon, wie Dinge zu laufen hatten, aber das waren andere als die meinen. Sie war der Meinung, ein Mann hätte die Frau in einer Liebesbeziehung zu führen und dies nach einem speziellen, althergebrachten Schema. Dieses betraf das gesamte Leben. Ich sollte entscheiden, wohin wir essen gingen. Wenn wir dann im Restaurant saßen, musste ich die Rechnung zahlen. Saßen wir vor dem Fernseher, so sollte ich das Programm auswählen und dann die Fernbedienung in Beschlag nehmen. Es war auch der Fall, wenn wir miteinander schliefen, aber das geht niemanden etwas an. Ich bräuchte einen Mann, der zeige, wo es lang geht, erklärte Miriam mir immer wieder. Ich machte ihr daraufhin jedes Mal klar, wie wichtig es mir war, dass meine Partnerin selbst weiß, was sie will. Aber das wisse sie doch ganz genau, entgegnete sie daraufhin immer wieder. Ein Mann, der zeige, wo es lang geht. Wir waren etwa 6 Monate ein Paar, als mir aufging, dass wir uns missverstanden. Wir waren genau das, was wir jeweils brauchten. Ich zeigte an, wo es lang geht, indem ich von ihr forderte, mir zu sagen, was sie wollte. Sie hatte ihren eigenen Willen, den sie mir dann erklärte. Ich wiederum zeigte dann wieder an, wo es lang ging, indem ich das von uns beiden diskutierte Ergebnis zu meinem Willen machte und diesen durchsetzte. Letztlich bekamen wir beide, was wir wollten. Zumindest in unseren Köpfen. Mir ist natürlich klar, dass das keinesfalls optimal ist, aber ich finde mich damit ab. Inzwischen sind wir beinahe 3 Jahre zusammen und ich rechne damit, dass Miriam mir demnächst nahelegt, ich möge ihr einen Heiratsantrag machen. Wie ich darauf reagieren werde, weiß ich noch nicht. Vermutlich werde ich kein vernünftiges Argument dagegen finden. Es ist erstaunlich, was ein einzelner Staubfussel auslösen kann.
Ja, Raphael Stratz war das mit einem Text über, also was aus Tinder alles passieren kann. Waren Sie schon mal auf Tinder?
Ja, ich war auf Tinder.
Können Sie bitte ins Mikro sprechen, nicht am Mikro vorbei.
Ich war drinne.
So ist Tinder. So ist, ja. Waren Sie mal drin?
Ja, ich war drin.
Sind Sie noch drin? Also
ja,
Entschuldigung,
nein.
Wenn ich so frage, aber würde mich interessieren.
Ja, Sie würden es ja eh sehen, Sie müssten ja nur die App installieren auf Ihrem Handy, dann würden Sie ja sehen, ob ich drin bin.
Ja, da werde ich mal den Rainer fragen, mein Enkel, ob der mir das
Tinder installieren kann. Tinder ist eine Zwischenwelt, es ist eine Single-Bar im Internet.
Ja.
Auch für ältere Menschen durchaus geeignet.
Ja.
Man wird dann ja in Kasten gesteckt.
Ach so, Kastenwesen. Ja,
Kasten. Ja. Man kann sich entscheiden, mit wem, wann, man wie, was machen möchte.
Uiuiui.
Es gibt Superlikes, was ja auch dem Internet bisher gefehlt hat, waren die Superlikes.
Ja, Superlikes.
Denn normale Likes sind ja langweilig und man will ja gerne ein bisschen prickelnde Erotik und da tut ein Superlike dann schon gut.
Auf jeden Fall.
Man wischt quasi, man bewegt sich wischend durch diese Plattform und ich habe es ausprobiert, natürlich für die Radiosendung Eisenbart und Meisendraht und muss sagen, für Leute, die es nötig haben.
Ja.
Ist es gut.
Ja, gut, das ist ja doch eine Aussage.
Ja, und wie gesagt, es ist benutzerfreundlich, man kann Texte quasi unter sein Bild schreiben.
Ja.
Man kann
quasi auch Literatur.
Es ist eine Form von Literatur. Es tut mir auch fast leid, dass ich die App inzwischen von meinem Handy genommen habe, sonst hätte ich mal ein bisschen was vortragen können.
Ja.
Haben Sie Tinder auf Ihrem Handy?
Ja, wie gesagt, der Rainer musste es mir mal herunterladen, aber...
Da steht dann zum Beispiel braungebrannter Mensch mit Muskeln überall.
Uiuiui.
Sucht jemanden, am besten weiblich, für Abenteuer und Nervenkitzel.
Ja, das klingt doch schmissig. Das ist jetzt kein Goethe, aber...
Bitte nur ernst gemeintes.
Ja.
Auch ONS.
ONS?
Ja.
Das ist doch erfreulich. Was ist denn ONS?
ONS heißt orthopädische Nagelschere. Das ist ein Tarnbegriff. Es ist schwer zu erklären. Sie sollten es einfach mal spüren. Einfach mal hinspüren, was die Menschen mit diesen Nagelscheren alles anstellen können. Ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, so eine orthopädische Nagelschere am Abend ist nie verkehrt, wenn man noch ein Gläschen Wein im Kühlschrank hat.
Ja.
Das nur als kleinen Tipp aus dem Internet.
Dankeschön.
Bitteschön.
Frau Doktor, für diesen kleinen Exkurs. Tinder, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, heißt ja Zunder. Und um Zunder geht es ja auch oft bei romantischen Komödien. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, einmal ein paar Filmtitel herauszusuchen, auf die das zutrifft, diese Genrebezeichnung romantische Komödie. Und wir schauen uns einfach mal an, wie das auf Sie wirkt.
Ja, okay.
Was also, Sie sich da vorstellen unter diesem Film.
Also wie in der Superchart-Show ungefähr.
Genau.
Okay.
Also ich sag mal, der erste ist... E-Mail für dich.
Ach, den kenne ich. Mensch, da bin ich damals im Kino gesessen, habe mich nicht mehr halten können, als der die Adresszeile falsch ausgefüllt hat und die E-Mail dann nach Bulgarien ging und dann kam die Bulgarin. Ach, das war lustig. Und die hat dann die ganze Familie aufgestellt. Super! 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 Super!
Harry und Sally.
Also als der Harry dann in den Friseursalon von seiner Mutter gegangen ist und den Pudel an seiner Statt dahingesetzt hat, also das ist völlig unrealistisch.
Verrückt nach Mary.
Ich weiß noch, da war ich mit meiner ersten verrückt nach wem? Was?
Die Braut, die sich nicht traut.
Ach stimmt, genau, die hat sich ja nicht getraut. Ich habe mich damals auch nicht getraut.
Vier Hochzeiten und ein Todesfall.
Ach, das war das, was immer im Radio gespielt wird, ja. Wie ging das Lied nochmal? Können Sie mir kurz helfen, Herr Eisenbart? Wie ging das Lied nochmal?
Pretty Woman.
Aber das war auch so ein Lied, ne? Die hatten damals die Lieder gepachtet. Ich glaube auch damals, dass Hans Zimmer für Pretty Woman den OST geschrieben hat. Ich weiß.
Für Julia Roberts meinen Sie? Sie immer mit ihren. Also ich weiß aus gesicherter Quelle, dass Julia Roberts sich nicht auf OSTs einlässt.
Okay.
Ich weiß das.
Okay.
Das steht auf ihrer Homepage.
Also
bitte nur ernst gemeinte Vorschläge, keine OST.
Okay, ich nehme alles zurück.
Ich bin ein großer Julia Roberts-Fan.
Okay.
Pretty Woman, da hat Julia Roberts, die eine sehr talentierte Schauspielerin ist, hat eine Prostituierte gemimt und wie großartig sie das gemacht hat. Also ich habe den Film auf VHS, auf Super 8, auf SVHS.
Und auf MC, oder?
Den haben das Hörspiel.
Den OST haben sie bestimmt auf...
Es gibt keinen OST bei Julia Roberts. So, wie werde ich ihn los in 10 Tagen?
Ist es der 10. Teil gewesen von Werde ich ihn los?
Ja.
Haben die so viele Fortsetzungen gedreht?
In 10 Teilen, ja.
In 10... stimmt.
Also es ging um diese Metzgerstochter, die von Matthew McConaughey, glaube ich, gestalkt wird. Mhm. Und sie fragt dann ihren Vater, hast du irgendwie einen Tipp für mich? Und sagt der Sohn, nee, keine Ahnung. Und dann kommt aber es dazu, dass sie dieses Zeitungsinserat liest. Und da steht drin, wie werde ich ihn los in 10 Teilen? Und das ist ein Workshop und dann geht sie dahin. Und der ist dann gespielt von Owen Wilson, der den Workshop ihr gibt. Und er sagt zu ihr, sie muss ihn zerteilen und dann loswerden.
Mhm.
Und das funktioniert sogar, Die beiden setzen diese Idee in die Tat um. Matthew McConaughey wird sehr, sehr bestialisch umgebracht und zerstückelt. Mhm. Und dann werden sie ihn los.
Wie?
Genau. Sie werfen ihn in einen, Sie wissen schon, Fleischwolf, und er geht dann direkt in die Fleischindustrie und da werden Hotdogs draus gemacht. Das ist Rom-Com-Stil.
Okay.
So, romantische Komödie, da geht es immer. Ja, genau.
Ah, genau, und jetzt kommen wir, Sie haben ja mitbekommen, die Kinos, die
Keynotes, genau. Keynotes.
Da geht man ins Kino mit seinem
iPhone,
Partner,
genau.
Partner in Spe,
ja.
Zum Beispiel, und wünscht sich, dass der Abend lustig und angenehm wird und dass man seinen Angebeteten oder seine Angebetete mit den Ellbogen so ein bisschen touchieren kann, und dann arbeitet man sich mit der Hand, so langsam am Knie entlang.
Haben Sie gerade Ihre Gehhilfe umgeschmissen? Soll ich Ihnen aufhelfen?
Ich sitze ja gerade, lassen Sie mich erzählen. Also, wie wir da in jungen Jahren saßen, dann hat man sich in die Kniekehle gearbeitet, hat die Hand um die Kniekehle herum, wieder nach oben. Dann
wieder raus aus dem Rock.
Wir haben da ganz tolle Yoga-Übungen gemacht im Kino. Und heute weinen ja viele Kinobesitzer, weil sie traurig sind.
Ja.
Und bauen deswegen...
Wissen Sie, warum die traurig sind?
Warum sind sie
Weil traurig? Sie in der letzten Folge gesagt haben, dass die Leute bitte zu Hause bleiben sollen, in ihrem Bett und nicht mehr ins Kino gehen. Deswegen sind die traurig. Deswegen. Mhm. Weil die Leute jetzt alle nach Hause gehen, sagen dann so, hey Kevin, willst du vielleicht zu mir nach Hause kommen? Dann können wir eine Folge Naruto schauen. Und dann kommt Kevin zu, was weiß ich, wie die Frau heißt, Sandy. Und die sitzen dann da und dann wird gleich richtig hart, ohne Verhütungsmittel,
ja?
Wird dann
Naruto geschaut.
Okay.
Wollen Sie vielleicht nochmal einen Text?
Ja, sehr gern. Ich hab das Gefühl, dass wir gar nicht alle Texte unterbekommen und einige davon auf unserer fantastischen Seite ebmdautoren.com veröffentlichen müssen. Aber jetzt kommt erstmal Caroline Schaum mit ihrem Text über Romcoms. Bitte sehr.
Romcoms. Das ist das, wenn Jennifer Aniston Tom Hanks Pudding über die Schürze gießt. Glaube ich. Ich finde sie gut und ich kann euch sagen, warum. Weil Romcoms sind so ein bisschen wie, lieb gestreichelt werden von einer netten Person, mit der man auch mal lachen kann. Und da möchte man doch im Leben nicht drauf verzichten. Wenn man pitchnass nach Hause kommt von einem Regentag auf der Arbeit und man möchte sich nur noch hinsetzen und lieb in den Arm genommen werden, dann schaltet man doch sowas ein wie E-Mail für dich oder wie heißen sie alle? Alle diese Filme aus den 90ern mit Kevin Klein. Ich finde sie gut. Sie machen mich fröhlich. Ja. Manchmal könnten sie besser sein. Ich finde es schwierig, wenn Männer und Frauen immer so Männer und Frauen sind, aber man muss auch sagen, das ist eigentlich meistens gar nicht so schlimm. Da sind Actionfilme viel schlimmer. Ja. Das Problem ist halt, alle diese Filme, die wollen so ein bisschen Dirty Dancing sein, bloß ohne Tanzen. So ein bisschen, man trifft sich, trägt eine Wassermelone, lacht beisammen, fällt mal ins Wasser hinein. Aber niemand kommt an Dirty Dancing ran. Das ist nun keine Rom-Com, ist ja nicht so richtig witzig. Hat lustige Momente, aber so müssen eigentlich Filme sein. Also so wie Dirty Dancing, weil das ist das echte Leben. Und wer es nicht glaubt, der hat den Film ewig nicht gesehen. Naja, und dann zum Beispiel, was die Leute nicht verstehen, so Schauspielerinnen wie Jennifer Aniston oder Cameron Diaz, die sind großartig, das kann man gar nicht sonst so schaffen, wie die spielen. Das ist, man glaubt es halt und es ist trotzdem noch lustig und überzogen und es hat immer so etwas, so einen kleinen wahren Kern. Andererseits ist es manchmal schwierig, weil Leute wie meine Schwester davon ein bisschen gaga werden und dann denken, sie müssen die ganze Zeit Prosecco trinken und sowas. Aber das hat mit der echten Romcom nichts zu tun. Das ist so wie Leute, die Star Wars gut finden, weil ich weiß ehrlich gar nicht so genau, warum Leute Star Wars gut finden. Weil die ersten Filme sind lustig, dann die zweite Welle da von Anfang der 2000er. Das waren richtig coole Stories mit total viel Tiefe für erwachsene Menschen, aber alle haben sie gehasst, also hat sich da ja eh schon wieder offenbart, dass Leute ziemlich blöde sind. Naja, und dann die neuen Filme, den letzten habe ich jetzt nicht gesehen, aber das ist ja auch gar nicht das Thema, es geht ja um Romcoms. Im Prinzip, wenn ich mir ein Genre aussuchen könnte, was es für immer geben muss, dann sind es Romcoms, weil bisschen küssen, bisschen lachen, bisschen weinen, bisschen Pudding auf der Schürze, so ist doch das Leben.
Wenn du die Liebe deines Lebens sehen willst, schau in den Spiegel. Brian Cate.
Eine berühmte Romcom aus der griechischen Mythologie, wenn wir schon über die Griechen gesprochen haben, ist ja die Geschichte von Narziss und Echo.
Ja, die sie ja auch schon mal erzählt haben, aber fahren Sie ruhig fort.
Das ist ja eine romantische Komödie. Die Echo, die ja sich verliebt hat in den Narziss, der aber nur sich selber lieben kann und der ihre Liebe verschmäht. Und deswegen stirbt er und sie geht aus Kummer ins Gebirge. Das ist ein Plot, den könnte man so als Handlung für eine romantische Komödie hernehmen. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, vielleicht als Echo, sagen wir John Cusack. Und als Narziss, natürlich.
Julia Roberts.
Natürlich nicht, sondern der schönste Mann der
Welt. Til Schweiger.
Arnold Schwarzenegger.
Ach so.
Natürlich.
Und
vielleicht
Echo,
von Uwe Boll vielleicht.
Mal. Jetzt dieser Echo wird quasi... Es ist ja überhaupt so, dass in der griechischen Mythologie... ist mir aufgefallen.
Da ist sehr romantisch.
Da geht es sehr romantisch zu. Und auch sehr lustig. Es werden zum Beispiel ständig Menschen...
Zum Beispiel Jupiter.
Jupiter?
Jupiter, der auf die Erde kommt als Stier, um mit Frauen Verkehr zu haben.
Ja, der... Ja.
Oder als Schwan, Verkehr zu haben.
Zum Oktopus. Gibt's
als
auch.
Oktopus, um mit Frauen Verkehr zu haben. Ja, oder Orpheus und Eurydike.
Ja, stimmt.
Das ist ja auch eine Gemeinheit sondersgleichen.
Ja, also
die Eurydike steigt darunter.
Nein, sie stirbt.
Ja,
sie
durch
stirbt.
Die Schlange gebissen.
Ja, und
Orpheus geht dann runter.
Der arme Orpheus,
der muss da
nimmt
runter.
Seine Laute, da sind wir wieder beim Minnesänger.
Bitte.
Was weiß ich, wie schwer das ist, da sich runter zu buddeln.
Ja.
Und dann kriegt er, dann besitzt dieser ich will es gar nicht Gott nennen, besitzt die Frechheit, ihm seine Liebste zu versprechen.
Ja.
Aber haut dann noch raus, was haut er raus?
Nicht umdrehen.
Nicht umdrehen. Was ist denn das für eine Unart?
Ja, und
man
dann,
muss sich doch nochmal
vor allem, er findet sie dann.
Ja.
Und dann läuft er los und sagt, wo bleibst du denn? Hallo? Eurydike? Kommst du?
Ja.
Und sie kommt aber nicht.
Ja.
Weil sie ständig Schuhe gucken muss oder Taschen oder sonst irgendwas.
Ja.
Oder irgendwelchen anderen Männern hinterher schaut, denen aufs Glied starrt oder so.
Zum Beispiel.
Tote
sind ja auch meistens nackt.
Und Orpheus hat dann irgendwie, er denkt sich halt die ganze Zeit so, ja, kommt sie jetzt?
Ja, ist sie da? Oder
ist sie überhaupt noch da?
Was ist hier in diesem Laden überhaupt
was
los?
Was ist denn da los?
Und so kommt dann eins zum anderen.
Ich bin jetzt richtig erregt, weil ich mir das so vorstellen kann, dass die ganze Zeit so trödelt.
Ja.
Da muss man doch mal schauen dürfen.
Ja, ich kann sie... Herr Eisenbart, da sind wir jetzt ausnahmsweise mal einer Meinung. Es kann nicht angehen, dass man untertags sich nicht umdrehen darf.
Da ist er wirklich meilenweit gelaufen, um die zu holen.
Hat sich womöglich auch noch eine Schaufel ausgeliehen von einem guten Freund,
also,
der sie eigentlich gebraucht hätte.
Mal eine ernsthaft gemeinte Frage.
Ja.
Sind Sie auch so eine, die so rumtrödelt beim Einkaufen?
Ja, jedenfalls nicht, wenn ich unter der Erde bin. Da
ja, aber wenn es jetzt super tolle Angebote gäbe zum Beispiel...
Naja, aber es gibt ja kein... Gibt's... Ja,
ich weiß es nicht.
Kommt auf den Kontext.
Ich weiß nicht, ob es in der Unterwelt, im Hades, ob es da Angebote gibt.
Ja, Hades und M zum Beispiel.
Ja.
Kann man schon mal vorbeigucken.
Oder C und Hades.
C und Hades.
Auf jeden Fall, ich könnte das auch nicht. Ich würde dann die ganze Zeit zurückgucken und sagen, Kommst du jetzt? Die Parkuhr läuft ja auch schließlich.
Die Schaufel wird auch nicht.
Also und ich glaube, ich habe den Herd angelassen.
Richtig, also, sowas zum Beispiel, das zieht
man
dann.
Man muss es ja kommunizieren
oder
können.
Oder er hätte eine List anwenden können und hätte sich von Anfang an umdrehen können.
Ja.
Dann hätte er sich nicht umdrehen dürfen, wäre aber kein Problem gewesen, weil er wäre dann einfach rückwärts gelaufen.
Ja, und Eurydike hätte auch sagen können, Vorsicht, jetzt musst du rechts laufen.
Genau.
Denn da ist ein dreiköpfiger Hund zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder
musst jetzt, und jetzt den Kopf nach links und ausweichen. Und
oder ein blinder Mann, der irgendwie auf einem Tretboot sitzt zum Beispiel. Oder schon wieder ist meine Gehhilfe umgefallen.
Oder hier jemand mit einer Peitsche oder sowas. Das ist ja, Hades ist ja voller Peitschen, das wissen Sie.
Ja, ja, das ist ja sagt man ja auch, the land of the Peitsche.
Ja.
So, wir haben noch Texte. Oder?
Wir Richtig.
Sind noch nicht durch.
Wir sind noch nicht durch. Wir haben, ich finde das ein bisschen immer so ein bisschen despektierlich, wie Sie über diese Sendung reden. So, letztes Mal wollten Sie uns abschaffen. Jetzt sagen Sie, ja, sind wir schon durch. So ganz cool salopp.
Na, mit den Texten.
Sie müssen ein bisschen mehr Respekt vor unseren Autoren schon da haben. Der nächste Text kommt von Holger Kellmeier. Und es geht um eine Sitcom.
Oh, eine Sitcom.
Eine Sitcom, genau. Wir sprechen zwar eigentlich über Romcoms, aber Sitcoms, die sind oft auch romantisch. Auch diese Sitcom ist so.
Friends. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir uns verliebt haben. Und ausgerechnet wir beide ineinander. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir uns geliebt haben. Und ausgerechnet hier und nicht bei dir. Ich weiß bis heute nicht, wie du mich verführt hast. Und ausgewechselt war ich danach dann sowieso. Ich will's auch gar nicht wissen, will nichts kapieren, nichts verstehen. Ich will nur immer bei dir sein. Ich will nur immer bei dir sein. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir so verrückt waren, uns zu verlassen, immer wieder, hin und her. Ich weiß bis heute nicht, wieso wir so viel Glück hatten, uns zu begegnen immer wieder hier bei mir. Ich will's auch gar nicht wissen, will nichts kapieren, nichts verstehen. Ich will nur immer bei dir sein, ich will nur immer bei dir sein. Wie Ross und Rachel sind wir, hin und her gependelt, wie eine Story, die nicht wirklich enden will. 2000 Staffeln haben wir miteinander geschlafen. 2000 Staffeln haben wir gestritten und geliebt. Ich will's auch gar nicht wissen. Will nichts kapieren, nichts verstehen. Ich will nur immer bei dir sein. Ich will nur immer bei dir sein.
So, das war Holger Kellmeier mit seiner Interpretation der Serie Friends, die in den 90er Jahren sehr, sehr populär war und immer noch ist.
Wir hatten jetzt Griechen.
Ja.
Wir hatten Ritter.
Ja, Mittelalter. Wir hatten auch.
Wir waren aber noch
Banksy nicht. Banksy hatten wir auch.
Banksy. Und ich wollte. Wir waren. Märchen gibt's auch.
Märchen gibt's auch, ja.
Zum Beispiel der Fischer und seine Frau.
Ja. Der Fischer und seine Frau.
Können Sie das auf Plattdeutsch vielleicht?
Et.
Ja?
No.
No sé?
No. No puedo. Das ist, ich habe leider nur Spanisch studiert.
Okay, können
no
Sie.
No puedo hablar en Plattalemán.
Okay. Der Fischer sitzt, fängt einen Fisch.
Ja.
Der Fisch sagt: Moment mal, das kann nicht angehen. Ich bin ein Wunderfisch. Oder? Ich hoffe, ich...
Ja, so in etwa.
Ja, ja. Und der sagt dann, ich krieg's nicht mehr zusammen. Können Sie das Märchen noch?
Der Fisch sagt, wenn du mich nicht isst,
ja,
dann darfst du dir etwas wünschen.
Ja.
Und der Fischer sagt, na gut, dann wünsche ich mir, dass wir nicht in so einer kleinen schäbigen Hütte leben, sondern in einem Haus mit Fußbodenheizung.
Genau, weil die Frau ist natürlich, wie das in im Märchen sich
Mittelerde
gehört.
Mittelerde meinen Sie.
In Mittelerde sich gehört, immer nur am Zetern. Meine Mutter hat mich ja gewarnt.
Ja.
Ich habe mir so einen doofen Fischer geangelt.
Typisch Romcom eigentlich.
Ja, ja, genau. Also die Ausgangslage ist für den Fischer nicht günstig. Und er steht unter einem unglaublichen Leistungsdruck, weil die Fische, der Fischpreis ist ja auch am Sinken, seitdem die Schleppnetze einsetzen.
Der ist fast so schlimm wie der Saupreis.
Richtig, richtig. Und ja, der Fischer denkt sich ja, das ist ja ein guter Deal.
Ja, hoppla, denkt er sich. Ich habe sowieso keinen Hunger.
Ja.
Weil ich habe die scheußlichen Brote mitgenommen, die mir meine Frau geschmiert hat. Und ich habe gerade gegessen, also sagt er zu dem Fisch, ja, gerne, dann möchte ich gerne, dass du unser Haus mal sanierst. Dann kommt der Fischer nach Hause und sagt zu seiner Frau, na, ist dir was aufgefallen? Und sie sagt so, ja, warst du das? Und dann sagt er, nein, das war der Fisch. Dann sagt sie, du gehst jetzt sofort zurück zu dem Fisch und wünscht uns, was weiß ich, hier, das Bad ist noch nicht besonders schön geworden. Ich möchte bitte einen Whirlpool zum Beispiel, ein Düsenbad.
Ja.
Der Fischer geht zurück und sagt zum Fisch, bitte, ich esse dich nochmal nicht, dafür bekommen wir ein Düsenbad. Und dann sagt er, ja, okay, das ist es mir wert und sagt so, und bitte. Dann geht er zurück, dann sagt die Frau, das ist immer noch nicht gut genug.
Ich hätte doch den anderen heiraten sollen, ja, was weiß ich,
genau,
den Schäfer.
Der hat ein Düsenbad, der Schäfer. Dann sagt er, der Schäfer hat überhaupt kein Düsenbad. Seit wann soll der ein Düsenbad haben?
Okay,
Der wäscht sich einmal im Monat vielleicht.
Dann hätte ich den Bademeister heiraten sollen.
Und auch dann die Hände und das... Na?
Ja,
also nur die Hände und das Gesicht. Einmal im Monat wäscht er sich. Der hat doch keinen Whirlpool, spinnst du? Dann sagt sie, du gehst jetzt sofort zurück. Und es geht so immer hin und her.
Ja, ewig.
Und sie wird immer unzufriedener, je mehr sie hat. Also eigentlich eine Romcom par excellence.
Ja.
Also es ist ein wenig unromantisch, aber ich schätze, weil der Mann so oft bei dem Fisch ist, vielleicht entwickelt sich da eine kleine... vielleicht ein Tête-à-tête, dass der mit dem Fisch vielleicht zusammen zu was dem Fisch nach Hause
aber lassen
geht.
Lassen Sie uns doch mal über die Figurenkonstellation sprechen. Ist der Fisch ein Sinnbild für
eine Kreditkarte?
Okay, und der Fischer ist quasi der postkapitalistische Mensch, der von seiner Frau, dem Kapitalismus, immer wieder in neue Ströme gezwungen
genau,
wird.
Genau, weil er müsste ja nicht arbeiten. Sonst könnte er den Fisch ja nicht einfach wieder reinschmeißen.
Aber wäre es denn richtig gewesen für den Fischer, jetzt mal aus einer rein offener Diskurs in den Diskurs hinein, wäre es denn nicht richtig gewesen, ein schönes Fischragout zu machen? Mit Petersilie.
Wollen Sie eigentlich, wenn wir gerade vom Essen sprechen, wollen Sie noch ein bisschen Tee?
Ja, geben Sie mir bitte Teechen. Moment mal, warten Sie mal, die Kanne?
Ja. Was ist mit der Kanne?
Nein, trink ich nicht. Ich bin eine verwunschene Kanne.
Also Sie mit Ihren...
Ich bin eine verwunschene Kanne.
Jetzt hören Sie auf.
Trink mich nicht. Ich erfülle jeden Wunsch.
Haben Sie einen Wunsch, Herr Eisenbart? Haben Sie einen Wunsch?
Ich habe den Wunsch, dass Sie aufhören mit diesem Schmierenkomödientheater. Schmierkomm sozusagen. So, der nächste Text ist von Theobald Fuchs und auch da geht es um Lebewesen fressen,
aber
aussaugen. Es geht um Vampire.
Haben Sie das jetzt gemerkt? Das ist jetzt meine. Ich habe doch meine Stimme verstellt.
Es geht um Vampire.
Aber der
und
Tee hat gesprochen.
Danach hören wir uns wieder.
Herr Eisenbart, der Tee hat gesprochen.
Und wir reden jetzt mal.
Besuch auf
dem Balkon. Ein Text von Theobald Fuchs. Durch die geöffnete Tür zum Balkon erschallte die Klingel an der Wohnungstür. Tante Mathilda stand auf und strich sich die Schürze glatt.
Nanu, Besuch? So spät am Nachmittag? Erwartest du noch einen deiner Saufbrüder, Serban?
Serban, der sich entspannt in seinem schwarzen Korbstuhl zurückgelehnt und die Beine ausgestreckt hatte, schüttelte den Kopf mit dem imposanten weißen Haarschopf.
Nicht, dass ich wüsste,
sagte er und lächelte ein spitzbübisches Lächeln.
Ach,
rief Mathilda aus.
Ich weiß, wer es ist. Es ist bestimmt der junge Mann aus dem dritten Stock, der sein Paket abholen will.
Sie verschwand in der Küche, um zu öffnen. Es war ein herrlicher Sommertag, der gerade zu dämmern begann. Und Ida saß seit dem Mittagessen mit ihrem Onkel Serban und ihrer Tante Mathilda auf dem Balkon. Auf dem Tisch stand noch das benutzte Geschirr vom Kaffeetrinken. Ein paar Kirschkerne auf den Tellern waren das Einzige, was von der großen roten Sahnetorte übrig geblieben war. Nach ein paar Minuten kam Mathilda zurück und schob einen jungen, dünnen Mann mit einer sehr geraden Nase und schmalen Lippen vor sich hinaus auf den Balkon.
Ich dachte, der Herr Weber möchte sich auf eine Tasse Kaffee zu uns setzen. Einen so schönen Abend muss man auskosten.
Ida seufzte und klopfte die Asche ihrer Zigarette am Balkongeländer ab. Sie wusste genau, dass ihre Tante permanent auf der Suche nach einem passenden Ehemann für sie war.
Hallo,
sagte sie gelangweilt.
Setzen Sie sich doch, junger Mann,
sagte Onkel Serban lautselig.
Setzen Sie sich doch.
Noch einen Kaffee für Sie?
Fragte Tante Mathilda.
Oder darf es ein kleiner Cognac sein? Wir haben da einen ganz ausgezeichneten bulgarischen.
Danke, weder noch. Ich will gar nicht lange stören,
sagte Herr Weber artig.
Was arbeiten Sie eigentlich, Herr Weber?
Fragte Tante Mathilda. Sie legte großen Wert darauf, dass Idas zukünftiger Ehemann auch in der Lage wäre, eine Familie zu versorgen.
Ich bin Ingenieur und habe mich auf Audiotechnologie spezialisiert. Ich arbeite in einem Forschungslabor, das Breitbandmikrofone entwickelt.
Oh, sehr interessant,
sagte Tante Mathilda, ohne sich wirklich für die Einzelheiten zu interessieren. Sie beobachtete Ida, die gelangweilt rauchte und mit den Augen, die hinter einer Sonnenbrille verborgen waren, den dunkelnden Himmel absuchte.
Da!
Rief Ida.
Die erste Fledermaus!
Tatsächlich!
Rief Herr Weber begeistert aus.
Diese Tiere sind etwas ganz Besonderes. Sie orientieren sich mit Ultraschallimpulsen. Und können auch nachts zwischen den Bäumen fliegen, ohne anzustoßen.
Interessant.
Ich habe während meiner Diplomarbeit für einen Biologen einen Konverter entworfen, der Ultraschallsignale in den hörbaren Bereich herunterbricht.
Interessant,
sagte nun auch Onkel Serban.
Wollen Sie eine aus der Nähe ansehen?
Wie meinen Sie das aus der Nähe?
Fragte Herr Weber verständnislos. Doch anstatt zu antworten, stand Serban auf und schleuderte mit einer Geschwindigkeit, die man bei einem Mann seines Alters nie erwarten würde, seine Hand nach vorne. Der Arm schien sich dabei über das gewöhnliche Maß hinauszustecken. Im Zwielicht sah er aus wie ein Teleskop, das länger und länger wird, und im Schwung von Serbans Bewegung flatterten die Rockschöße seines altertümlichen Jacketts. Als Serban seinen Arm wieder einzog und sich hinsetzte, hielt er die rechte Faust fest geschlossen. Mit der linken Hand rieb er sich die Schulter.
Mein Rücken ist wirklich nicht mehr das, was er mal war,
stöhnte er.
Dieser verdammte Rheumatismus.
Das kommt davon, wenn man sich in jeder kalten und feuchten Nacht auf dem Friedhof herumtreibt,
belehrte ihn Mathilda überflüssigerweise, aber man sah ihr deutlich an, dass sie im Grunde ihres Herzens die Schmerzen ihres Mannes mitfühlte und ihn, ohne sich selbst je zu schonen, pflegen würde. Ida grinste verstohlen und zündete sich die nächste Zigarette an. Sie amüsierte sich über das verdutzte Gesicht des jungen Mannes, der nun stotternd protestierte.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Fledermäuse unter Artenschutz stehen und auch Tollwut übertragen können. Also vielleicht sollte man sie nicht einfach berühren oder so.
Wollen Sie sich das Tier nicht ansehen? Nein? Macht auch nichts.
Fuhr er fort und schob sich den Inhalt seiner Faust in den Mund. Er kaute ein wenig darauf herum und man konnte das Knacken von zerbrechenden winzigen Knochen hören. Herr Weber wurde blass. Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf.
Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht aufhalten,
sagte er hastig.
Nein, ich finde schon allein zur Tür.
Im Handumdrehen war er verschwunden. Mathilda warf Serban einen strengen Blick zu.
Musst du immer diese albernen Spielchen treiben, Serban,
sagte sie tadelnd.
Ich bin dir dafür dankbar, Onkelchen.
Ida!
Dieser blutleere Typ ging mir von Anfang an auf die Nerven. Ein Ingenieur!
So wirst du nie einen Mann abkriegen,
schimpfte Mathilda.
Will ich das, Tante Mathilda?
Tante Mathilda schwieg beleidigt und machte sich daran, das Geschirr in die Küche zu tragen. Serban und Ida kicherten in unausgesprochenem Einverständnis. Dann steckte sich Onkel Serban einen Zigarillo in den Mundwinkel und Ida stieß zwischen den Zähnen einen schrillen Pfiff aus. Nur wenige Sekunden später landeten die ersten Fledermäuse auf dem Balkongeländer. Ida schob den Ärmel ihres schwarzen Kleides hoch und hielt ihren weißen Unterarm dem Tier vor die Nase. Die Fledermaus neigte sich nach vorn und biss zärtlich in das helle Fleisch. Weitere Fledermäuse folgten und bald wimmelte der Balkon von schwarzen, ledrigen Schwingen.
Ein so schöner Abend. Ich hätte nicht wenig Lust, meine Freundin Isabella zu besuchen.
Isabella?
Fragte Mathilda, die sich wieder zu Serban und Ida gesetzt hatte, mit übertriebenem Erstaunen.
Du hast Isabella doch seit mindestens 5 Jahren nicht mehr besucht.
Ach, Tantchen, nun übertreib mal nicht. So lange ist sie doch noch nicht einmal tot.
Tonart?
Warten Sie.
F.
Moll. Moll. Ja. Sie können F, C, D, E. Sehr gut. Sie haben es voll rauf, Herr Eisenhardt. Jetzt kommt Hausmusik. Überhaupt nicht weiter gerade. Helf mir lieber. Helf mir. Ich habe hier Getränkekästen zu schleppen. Ach Mensch, ich finde es so doof, dass du dich in unserem Haushalt jetzt wirklich gar nicht einbringst. Du könntest ja auch mal dich nützlich machen. Das Geld wächst nicht auf Bäumen. Was meinst du denn, dass dein Vater? Ja, ich will jetzt gar nichts hören von dir. Sitz da rum am Sofa und guck Naruto. Und deine unnützen Freunde kannst du auch einpacken. Such dir mal eine Freundin. Ja, mit der könntest du mal Sachen erleben. Ich weiß, eure Generation ist da nicht so aktiv. Ja, ihr habt es verlernt. Aber wenn du wüsstest, was wir damals alles... Aber vielleicht wird's ja noch. Kopf hoch. Dann ist Mama auch nicht mehr sauer. Die Liese. Die hat dich immer so angeguckt. Damals, als du einen Eiswürfel verschluckt hast. Wir dich in die Notaufnahme gefahren haben. Ach, Sohnemann. Manchmal werde ich traurig. Weil... Das nur so als kleine Randnotiz. Wir mussten ja, der Programmdirektor kam letztens und hat...
Oh.
Der Programmdirektor kam letztens und hat uns hier auf den Tisch geklopft und hat gesagt, Herr Eisenbart, Frau Meisendraht, wir können nicht nur Wort senden. Und dann haben wir gesagt, aber wir können ja nichts anderes. Und
er hat aber auch gesagt, hier nehmen Sie erstmal jeder diesen Geldkoffer bitte. Hier, einmal für Sie. dann hier einmal unterschreiben. Ja, ich muss nicht genau sagen, wie es gesagt hat. Ja. Genau, und dann hat er gesagt, wir sollen auch Musik spielen. Genau, und das war jetzt, glaube ich, irgend sowas Ähnliches.
Wir haben ja keine Wahl.
Ja.
Also ich bin gerade frisch mit diesen Instrumenten.
Gutes Stichwort. Wir hatten gerade die Wahl.
Ja.
Ich hoffe, Sie haben sich beteiligt an diesem demokratischen Akt.
Ja, ich wohne nicht in Bayern, wie ich Sie in der Folge über Säugetiere aufgeklärt habe.
Das heißt, Sie wohnen in Hessen.
Ja.
Das heißt, Sie müssten jetzt
ja... Landkreis Hessen, könnte man sagen.
Sie müssten jetzt ja gerade zur Wahl gehen. Oder haben Sie Brief gewählt? Denn heute ist ja Hessenwahl.
Ich habe einen Brief verschickt und habe Kreuze gemacht.
Ja.
Und ich werde nicht sagen, wen ich gewählt habe, denn das ist mein gutes Recht und da können Sie jetzt auch gar nichts dagegen machen.
Sie könnten schon mal...
Da können Sie jetzt mich klopfen und schütteln und rütteln.
Ich werde nichts. Sie könnten das schon mal zumindest eine Farbe sagen. Oder...
Ja, könnte ich. Mache ich aber nicht, weil das geht
Sie könnten doch... Ich sage Ihnen auch, was ich gewählt habe. Soll ich sagen, was ich gewählt habe?
Soll ich dann sagen, was ich gewählt habe?
Ja.
Ich weiß nicht, trau mich nicht. Fangen Sie an.
Soll ich sagen, was ich gewählt habe?
Ja, ja, ja. Wir sagen es zusammen und dann...
Okay. Eins, zwei, drei. Schnitzel mit Soße. Der nächste Text ist von Verena Schmidt, einer beliebten Synchronsprecherin, die uns ganz oft schon Sachen eingelesen hat. Sie hat eine wunderschöne Stimme und sie hat auch eine sehr spitze Feder. Bitteschön, der Text von Verena Schmidt.
Blicke haben sich getroffen, ich spürte es. Mein Gott, vor Glück fast besoffen. Musik zu laut, die Lichter grell. Die Zeit beginnt zu laufen, diesmal viel zu schnell. Wie lange bleibst du da? Träum mich? Ist es wahr? Du siehst mich an. Ich möchte mit dir sprechen. Die Hemmung vor dem Neuen einfach brechen. Wie fange ich an? Wie komme ich ran? Doch im Kopf. Ach Kind, den Anfang macht der Mann. Weiß ich, ob es dir genauso geht? Hast du eine Freundin? Ist die, die neben dir steht? Nein! Ich glaube, sie passt nicht zu dir. Och, es geht schon los. Ich bin zu stur. Unehrlich zu mir. Ich wünschte, wir würden uns längst kennen. Warum diese Menschen, die sich zwischen uns drängen? Sind es wirklich nur die paar Meter, die uns noch trennen? Was geht dir durch den Kopf? Du schaust so ernst. Eine Frau, für die du lange schwärmst. Und jetzt, du trinkst schnell aus. Bist du wirklich schon nach Haus? Wir haben doch noch nichts gesprochen. Meine Träume, alles zerbrochen. Es hat nicht geklappt. Vorbei. Ende. Ich tröste mich mit der Gewissheit, dass ich meine Hoffnung immer an die Falschen verschwende.
Ihr Danken. Herz allerliebster mein, dir schreiben wollte ich. Jetzt fällt mir nichts ein. Vieles könnte ich dir sagen, doch ich weiß nicht, soll ich es wagen? Die Wahrheit oft vieles zerbricht. Nun heißt es ja, Gold hat der Schweid. Doch nur Silber hat der Sprich. Oh, viele Gefühle, Gedanken. Na nu, bin ich nicht zu wanken? Nein, ich verberge es ja nur in einem Gedicht. Denn es heißt ja, nur Silber hat der spricht. Wie viele strebe ich nach Jod? Ist es dies, weshalb ihr alle nicht sagt, was ihr wollt? Du bist einfach gegangen, ohne Abschied. Ich bin auch hier. Nicht allein. Ich habe einen treuen Gesellen. Den inneren Krieg? So viele Gefühle, Gedanken. Tatsächlich, ich beginne zu wanken. Wie kann ich dich je erreichen? Liebe, Liebe, wer stellt für uns die Weichen? Gefühle, Gedanken. Ich will nicht länger wanken. Ich bin sicher, ich bleib bei dir. In Gedanken.
Das war Verena Schmidt mit ihrem Text über Romantik.
Wir waren gerade bei der Wahl in Bayern.
Ja.
Und mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass sich lustige Sprachbilder hineingewirrt haben.
In die Wahl.
In die Wahl, nach der Wahl.
Ja, Sie sind in Bayern, da ist die Sprache eh lustig.
Da ist die saftig und kräftig.
Da geht, sag mal...
Nee, Sie also, sind in Bayern.
Die jungen Leute sagen da...
Sie sind
da
in Bayern.
Da geht einiges. Ja, wir sind gerade beide, wir Ach, befinden stimmt, uns gerade
stimmt.
beide.
Ich fahre ja immer extra her.
Ja.
Naja, aus Hessen.
Ja.
Schöne Stadt Hessen übrigens. Sollten Sie auch mal herkommen.
Ja, naja.
Naja, was wollten Sie sagen über die Sprache die im Wahlkampf?
Nee, die Sprache in Bayern ist eh lustig. Also, da geht's dann immer so, eins, zwei, super.
Ja, aber haben Sie diesen Aiwanger mal gehört?
Sie meinen den Freien Wähler. Der heißt, glaube ich, mit Vorname Freien.
Ich habe das Gefühl, der hat... Also der Kehlkopf und der Rachenraum sind weiter ausgebildet als zum Beispiel bei einem Söder oder bei einem Seehofer.
Mhm.
Da wird mehr in den Rachen tiefer rein rollen. Ich kann das gar nicht nachmachen.
Aber Sie machen das sehr gut.
Ich bin
gut.
Ja auch eine Frau, ich kann ja auch nicht so tief sprechen.
Sie machen das wirklich ausgezeichnet.
Ja, also. Und er sagte, wir sind nicht auf der Brennsuppen dahergeschwommen. Können Sie mir das erklären, dieses Sprachbild?
Das kann ich schon erklären.
Was ist eine Brennsuppe? Brennt die Suppe?
Eine Brennsuppe ist eine Suppe, die mit Bratfett und Mehl als Grundlage gemacht wird. Ist traditionell ein arme Leute essen. Deswegen ist, wenn man das sagt, dann möchte man ausdrücken, ich bin ja nicht... quasi mittellos, aber eigentlich meint man damit, dass arme Leute schlecht sind.
Ach so.
Also es ist durchaus ein diskriminierender oder inkriminierender Begriff.
Dann gab es noch einen Vorfall des Herr Söder. Ich muss mal einen Schluck nehmen.
Ja, schmeckt Ihnen der Tee? Soll ich noch einen aufsetzen?
Ich habe das Gefühl, er schmeckt wunderlich. Aber ist es gut so. Herr Söder hat dann irgendwann gekontert. Und hat gesagt,
Er hat gesagt, doch, er oder hat, was?
Nein, er hat gesagt, wenn das so ist, dann werde ich jetzt die Mission Zukunft starten.
Ja.
Und er hat dann gesagt, ich werde einen Satelliten bauen.
Nein.
Und den ins All schießen.
Ja. Und der verteilt dann im All
Kugelschreiber, wo CSU draufsteht oder was.
Ja, es sind ja auch schon diverse Autos ins All geschossen worden, ja, und Roboter. Vielleicht kann man ja den Wahlkampf auch mal aufs Weltraum ausweiten. Da sind bestimmt noch Lebensformen, die auch nicht die auch auf der Brennsuppe dahergeschwommen, ja, kommen.
Die wollen auch Kugelschreiber.
Das Verlangen nach Gegenliebe ist nicht das Verlangen der Liebe, sondern der Eitelkeit. Ist Hass von Nietzsche.
Ja, uns hat ein lieber Freund und Kollege im Studio nicht besuchen können, aber er ist momentan auf einer Convention. Er muss über Filme sprechen, denn er ist Filmspezialist und wir haben ihn gefragt, was er uns über das Thema Romcoms sagen kann. Er kennt wahrscheinlich die meisten Filme auf der Welt, auch die, die noch nicht im Kino sind, denn er ist Wissenschaftler, er kann jeden Film ausrechnen, den man sich so vorstellt. Da kann man zum Beispiel sagen, hier, denkt dir mal einen Film, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, nochmal, und Sylvester Stallone. Und dann rechnet er, er kann das dann aufzeichnen und sagte dann, hier ist das Filmplakat, der Film heißt
Die glorreichen
drei, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise und dritten habe ich jetzt vergessen. Kann der machen? Und
Sylvester Stallone.
Danke sehr. Und dieser Mann mit einem brillanten Gehirn hat uns aber eine kleine Nachricht auf den Anrufbeantworter drauf gesprochen und das hören wir jetzt.
Also mit diesen Romcoms, ne, das ist natürlich so eine Sache. Also ganz wichtig ist natürlich, man braucht da einen großen Raum, also einen richtig großen Raum. Ja, also dass man quasi das Sofa da drin und die Kerze jetzt fast gar nicht sieht. Ja, und wir brauchen Hugh Grant, der ist ganz wichtig. Wobei, es könnte auch Ellie Grant sein, wobei der war Musiker. Ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall. Ne? Und es könnte auch noch eine Frau dabei sein, muss aber nicht. Wäre schon gut, aber ja, also wollen wir mal nicht klein sein, könnte auch schon so ein Mann sein. Ne? Also beispielsweise wie bei der Brokeback Mountain. Ne? Also da haben wir das ist eine sehr, sehr schöne Rom-Com. Und falls mal Hugh Grant keine Zeit hat, dann könnte es ja auch mal Leonardo DiCaprio sein. Ne? Das spielt dann meistens bei einem Schiff. Und dann haben wir quasi auch schon Scotch on the Rocks. Das ist sehr romantisch. Also oder wir können auch mal, was weiß ich, das können auch auf einer Insel spielen, auf einer Insel, gar nicht auf der Landkarte eingezeichnet ist. Auf Skull Island zum Beispiel, ne, da wohnt ja der gute alte King Kong, das ist ja ein ganz berühmter Romantiker. Wir kennen ihn alle, ne, der fragt gar nicht, der nimmt sich, was er haben will. Und er ist so romantisch, er hat auch einfach was übrig für einen schönen Ausblick. Also wenn man von da ganz hoch oben ist und so. Hin und wieder fällt er dann auch schon mal irgendwo runter. Da haben wir dann auch schon das Comedy-Element. Ja, also das macht dann plups und dann lachen alle und das ist quasi eine vorbildliche Rom-Com. Also ich hoffe, dass wir anhand dieser Beispiele eine gewisse Vorstellung haben, wie eine Rom-Com funktioniert, ja. Eine Rom-Com findet man übrigens auch im Handel, also meinetwegen auf einer CD-ROM. Ja, deswegen Rom-Com, CD-ROM oder im Internet, ne? Internet.com. Ja, also ich bin jetzt leider auf einem Symposium und habe hier mit ganz vielen Filmwissenschaftlern noch zu tun, weil wir jetzt noch ein anderes Genre besprechen müssen. Aber also auf jeden Fall, ich kann Ihnen dieses Genre nur ans Herz legen und bleiben Sie gesund und bleiben Sie romantisch.
Ach, Schloch. Ja, das war Alexander Sanovic, ein tschechischer Filmspezialist und ich glaube sogar Feuerschlucker ist er auch, Akrobat zumindest.
Was der alles kann?
Seiltänzer, irgend sowas. Ja, wir haben gerade über das Weltall gesprochen, über den CSU-Satellit, der nächste Woche wahrscheinlich hochgezogen wird ins Weltall und dann da im Orbit herumkreisen darf und lustige Botschaften an die Aliens dabei hat. Zum Beispiel, mir san mir, oder wenn ihr zu uns
Hallo.
Rein wollt, dann müsst ihr erst an unserer Grenzpolizei vorbei, aber in 600 Aliensprachen. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das gemacht hat. Söder, glaube ich jetzt nicht.
Und ein Mann, der sich mit Zeitlebens, mit der Unendlichkeit auseinandergesetzt hat, mit Raum und Zeit.
Quasi ist Thomas Gottschalk.
Nicht nur. Es gibt viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt hat. Unter anderem ein Mann, der kürzlich von uns gegangen ist.
Ich weiß.
Sie wissen? Na? 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 Na?
Es handelt sich wer könnte das sein? Physik vielleicht? Hugh Hefner hat keine Physik gemacht. Der ist aber kürzlich gestorben. Daniel Kübelböck, nein, ist noch zu früh. Das ist noch, den Witz kann man nicht machen. Dann vielleicht Goethe? Ah, die meisten Leute, die tot sind und die ich kenne, die haben nichts mit Unendlichkeit zu tun. Vielleicht.
Das Weltall.
Marie Curie. Aber. Also, die ist Physikerin zumindest gewesen oder so. Das ist. Oh, wer war das? Kann es gewesen sein?
Wer kann es sein?
Vielleicht.
Die Entdeckung der Zeit.
Wer war denn da? Die Entdeckung der Zeit. Hm. Naja, die Zeit letztendlich als. Als Dimension.
Wer erklärt uns die Sterne?
Die Sterne.
Die unendlichen Weiten des
Werner Netzes. Heisenberg vielleicht?
Die Zukunft ist jetzt.
Kafka, nein.
Mission Zukunft.
Mission Zukunft. Vielleicht. Vielleicht. Hab ich's? Ist es vielleicht.
Okay, sie kommen nicht mehr raus hier aus der Nummer. Es handelt sich um Stephen Hawking.
Oh, mir lag es auf der Zunge.
Ja, ich hab's gemerkt.
Sie müssen mir glauben, Frau Doktor. Und es lag mir auf der Zunge. Ich habe schon Heisenberg gesagt.
Okay, und wie heißen seine berühmtesten Werke?
Die Nussschale in der Wanduhr und eine Kurzgeschichte der Zeitung Der Spiegel.
Richtig, richtig. Und er hat jetzt nachgelegt, quasi posthum, und hat auch nochmal was Kurzes geschrieben. Brief Answers to the Big Questions.
Ja.
Also kurze Briefgeschichten.
Kürzliche, also kürzest Geschichten als Antwort auf die. Wie war es nochmal? Mein Gedächtnis ist.
Brief Answers to the Big Questions.
Zu den Schweine-Fragen.
Richtig, und da schickt sich dieser Mann quasi aus dem Grab heraus an, nochmal alles zu beantworten, also die großen Fragen.
Das finde ich toll.
Was sind denn diese großen Fragen, also was könnte man denn beantworten? Zum Beispiel, wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Genau.
Und?
Warum darf man in Bayern in Kneipen nicht rauchen?
Richtig, so. Da hat ein
Und das steht alles in diesem Buch?
Das steht alles in diesem Buch. Und es ist fantastisch. Wirklich fantastisch. So, das können Sie kaufen.
Das finde ich interessant, weil letztes Jahr, in der vorletztes Jahr, die Biografie von, jetzt habe ich den Namen, Stephen Hawking,
ja.
Verfilmt wurde. Und es wurde tatsächlich in Form einer Rom-Com verfilmt. Also der kleine Stephen geht auf die Uni, ja. Lernt dann die Frau kennen, Und dann kommt es zu dem tragischen Umstand, dass er am ganzen Körper mit einer Lähmung...
Herr Eisenbart, Ihre Gesichtszüge, Sie sind jetzt... Sind Sie wirklich ergriffen gerade?
Ich würde mal sagen, es ist jetzt keine romantische Komödie im eigentlichen Sinn, aber es kommt Romantik vor. Sie bleibt dann bei ihm, bis er fremd geht, und dann ist sie auch wieder weg. So richtig,
man könnte jetzt natürlich an der Stelle mit dem Fremdgehen, könnte man ja ziemlich unangebrachte Witze...
Fremdrollen meinetwegen. Es ist auf jeden Fall keine wirkliche Komödie, aber es ist ganz lustig, weil es gibt eine Stelle, wo er ganz verhohlen um die Ecke spitzt, weil seine Haushälterin seine Playboy-Hefte gefunden hat. Ist wirklich eine Szene in diesem Film. Ich habe mich da sehr gut vorbereitet.
Okay, okay.
Denn ich wusste ja, dass
haben das Sie Thema welches Prädikat kommt. Verleihen Sie diesem Film?
Naja, ich sag mal, ich gebe mal 2 von 4 Daumen. Denn ja, es kommt relativ wenig Physik vor.
Romantische Komödie.
Genau, zum Beispiel.
Ja, Stolz und Vorurteil.
Stolz und Vorurteil, zum Beispiel. Oder Ding. Hier, Faust.
Faust.
Gretchen und Heinrich, ne?
Heinrich,
und
ja.
Die lernen sich kennen in der Kirche. Er ist ganz scharf auf sie. Dann macht er einen Bund mit dem Teufel. Dann verliebt sie sich in ihn, weil sie von Dämonen besessen ist. Sie kriegt ein Kind von ihm. Treibt das Kind ab,
sehr postnatal abgetrieben.
Ja, hängt sich auf und dann treffen sie sich aber im Himmel wieder. Das ist ein lustiger kleiner Schluss für dieses Werk.
Ich wollte noch wir reden ja sehr gerne über, Sie haben jetzt sehr schön noch angefügt, den Faust, auch den Urfaust.
Man könnte fast sagen, ein Klassiker der Literatur.
Ich bin ja durch meine Bücherregale geschritten und habe geschaut, finde ich hier noch eine romantische Komödie aus dem Klassiksektor. Ich habe da so ein kleines Regalchen in so einem Biedermeier-Schrank, den ich noch von meiner Großmutter bekommen habe. Und da stand das kleine Buch Traumnovelle.
Ah, ja.
Was ich auch sehr erheiternd fand, ich hatte viele lustige Szenen und auch eine knisternde Erotik.
Ja.
Und
wie heißt das Passwort?
Skandinavien.
Nein.
Ach Mist.
Fidelio.
Fidelio?
Das Passwort heißt Fidelio.
Fidelio, ich dachte Dänemark.
Nein, eindeutig.
Jedenfalls geht es da lustig zur Sache und es geht auch um Zwischenmenschliches, es geht um Verwechslungen,
es geht um heißen schäumenden Sex.
Ja, aber natürlich alles verborgen hinter einer, um die gesellschaftlichen Normen zu wahren, verborgen.
Hinter der Komödie.
Hinter der
romantische Komödie.
Bitte, bitteschön, ich wollte Ihnen dieses Buch mitbringen und ich möchte den Zuhörern empfehlen, wenn sie mal Lust haben, sich zu entspannen, ein bisschen etwas Flutschiges zu lesen und dabei auch am Ende noch ein Happy End zu haben, dann empfehle ich die Traumnovelle von Arthur Schnitzler.
Ja.
Ist auch schnell gelesen.
Das stimmt.
Macht Freude und genau, ist fast so gut wie die Schachnovelle.
Oder alles andere von Schnitzler.
Das Wort Romantik ist ja auch so ein Ding, ne?
Ja.
Warum, also Romantik ist ja eine literarische Gattung, Sie sind ja der Spezialist für klassische Literatur. Wieso, wenn ich heutzutage Romantik sage, das ist aber romantisch, dann meine ich ja nicht Romantik im Sinne der Literaturgattung. Wieso hat sich das Wort so entwickelt, wie sie es entwickelt hat, dass es inzwischen für Liebesgeschichten steht?
Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass in der Kulturepoche der Romantik, also in der Zeit, als romantische Literatur entstanden ist, dass damals die Autoren wie die Maler, also sämtliche Künstler, die Bildhauer, die Komponisten, dass die einer quasi einer Sinneswahrnehmung die sich bedient haben, wo es darum ging, die Schönheit der Natur einzufangen. Zum Beispiel, da ist dann so jemand, der läuft dann rum und sieht einen Kirschbaum und der ist ganz weiß und dann sagt er, huiuiui.
Aber Sie haben mir nicht erklärt, wie dieses Wort sich jetzt dann
gewandelt hat. Naja, und dann geht der natürlich zu seiner Angebeteten und sagt so, hier hast du eine Kirschblüte. Und die ist so weiß wie deine Schönheit. Und dann steht man so da, guckt sich dann die Natureindrücke an, projiziert das auf Gott oder auf die Liebste oder was weiß ich, auf irgendwas. Wissen Sie?
Nein.
Aber und das ist dann haben wir bei Heine natürlich die Auflösung, wo dann die romantische Literatur eine herbe Backpflaume kassiert, eine Backenschelle, nämlich bei diesem schönen Gedicht, ich darf kurz das rezitieren.
Ja, bitteschön. Moment, aus der Kategorie Evergreens kommt jetzt ein Vortrag von Herrn Dr. Meisen, Herr Dr. Eisenbart.
Eisenbart, dankeschön, immer noch Eisenbart.
Und er wird jetzt Heine rezitieren?
Ja. Das Fräulein stand am Meere. Es seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. So, bitteschön.
War es das schon?
Das war's.
Ich habe gemerkt, mein Herz fing an zu schlagen und ich habe mich so, hab eine Verbindung zu Ihnen gespürt. Sie sind ein Romantiker, kann das sein? Haben Sie viel?
Sie haben ja ganz rote Wangen jetzt plötzlich.
Ja, die Sonne und der Kirschbaum. Und ich stellte mich gerade vor, wie ich mit Ihnen auf einer Bank sitze.
Ja, ich spüre es auch schon jetzt. Also
Blockhütte. Wir schauen zusammen aufs Tal.
Auf die Natur, ja, genau.
Aufs Tal mit knorrigen Bäumen und Sonnenuntergängen.
Ja, ein Vögelchen fliegt vorbei.
Ein Vögelchen fliegt vorbei und verheddert sich in den Strommasten.
Und da, ja.
Alles hat seine Richtigkeit. In der Romantik, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch oft um Wahn. Wahnvorstellungen, wahnhafte Liebe. Ich darf dazu noch mal mein Lieblingsbuch zitieren, oder was heißt anmerken, Der Sandmann von dem Bamberger Hoffmann. Und da geht es ja auch um Liebe und romantische Liebe und auch um Verwechslungen. Der Mann hält eine Sexpuppe für eine Frau und stürzt sich am Schluss von einem Turm hinunter, aber das wird noch nicht verraten, weil das wäre ja ein Spoiler.
Ja. Genauso die Leiden des jungen Werther natürlich, die Riesen-Romcom natürlich, wir hatten gerade schon Goethe mit Faust.
Ja, ja.
Das war schon ein bisschen so sein Thema,
es
so romantische Komödien.
Klassisch, ne?
Ja.
Und es war mir so Sturm und Drang,
der Werther. Auf jeden Fall, er hat sich verliebt natürlich in die Charlotte und Charlotte von Stein. Und sie
Stein ist ja auch hier gleich um die
ist
Ecke.
Ist aber auch, genau, das ist auch hier um die Ecke passiert, glaube ich. Das war ein Tatsachenbericht. Hat er, glaube ich, in der Zeitung gelesen. Und dann, ja, der schreibt ihr immer Briefe. Sie schreibt zurück, ja, lieber Herr Werther, Karl-Heinz Werther, glaube ich, ich kann leider nicht, weil ich bin schon verheiratet. Ich habe auch schon Kinder. Eins nach dem anderen habe ich da rausgepresst. Ich weiß nicht, ob sie mir noch mal schreiben wollen vielleicht. Und der Werther sagt so, ja, ist mir wurscht. Und schreibt die halt wieder und sagt dann so, ja, wir können ja mal einen Kaffee zusammen trinken. Sie, ja, schon. Aber ich bin halt immer noch verheiratet. Und es geht dann über eine ganz, ganz lange Zeit. Und irgendwann denkt sich der Werther, hey, vielleicht kann ich sie mit so Taschenspielertricks beeindrucken und er versucht sich im Tontaubenschießen. Und da bei einem Unfall geht es daneben, denn er hat die Tontaube oben in der Brusttasche so drin gehabt und ist dann erschrocken, als er im Spiegel vorbeigelaufen ist, hat er gesehen, da ist eine Tontaube und hat sich selber
Und dann kam ja der Werther-Effekt quasi, dass viele Menschen sich Tontauben in die Brusttaschen gesteckt haben und ein lustiges Hauen und Stechen losging, weil man hat die Tontauben gesehen und hat drauf losgeschossen, wodurch das Ganze auch wieder so eine komische Wendung erfahren hat, die ganze Geschichte,
ja,
im echten Leben.
Ja.
So sieht man, dass Literatur auch oft aufs echte Leben abstrahlen kann,
ja,
und eine durchaus eine Relevanz hat, genauso wie Fitzek.
Fitzek. Sie meinen Slavoj Fitzek, den slowenischen Existenzialisten und Lacan-Schüler.
Nee, Sebastian Fitzek, der ein wichtiger Romancier der zeitgenössischen Literatur.
Was hat der jetzt wieder gemacht?
Der hat sich einen Schreibstil angeeignet, der von schwindelerregender Einfachheit geprägt ist,
ja,
und bezaubert Menschen mit seinen Geschichten, wo Menschen zerteilt werden, gefoltert. Nein. Lauter diese Dinge, die wir so schätzen. Und auch hier könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man einen Sebastian Fitzek zum Beispiel... Der Knochenbrecher von, ja, Sebastian Fitzek nimmt, die Seiten des Buches auseinandertrennt und in jedes zweite Seite des Leiden des jungen Werthers einklebt, jede zweite Seite, und dann entsteht ein neues literarisches Werk, wo man Altes und Neues, das Beste aus beiden Welten zusammenbringt.
Ja, das ist eine gute Idee. Glauben Sie zum Beispiel, ich muss mich auch wirklich bei den Hörern entschuldigen, die Nase läuft jetzt so sehr. Ja,
Sie haben, ich glaube, grünen Schleim.
Wir müssen auch langsam...
Ja, wir haben doch noch einen Text, dachte ich, oder?
Ja, aber ich wollte noch eine These aufstellen, nämlich, wenn man die von Ihnen verwendete Technik, ja, verwenden würde und auf der einen Seite einen erotischen Roman nehmen, ja, würde, auf der anderen Seite eine Komödie, wie jetzt zum Beispiel von Molière zum Beispiel, etwas, was ganz lustig ist, Goldoni, was sie da ins...
Der eingebildete ins Kranke.
Richtig, das ist Molière. Wenn man das jetzt mit ihrer Technik,
ja,
anwenden würde, wäre das dann gleich eine Rom-Com?
Ja, das wäre... Interessant. Und ich würde sagen, die Zuhörer können sich auch mal einbringen. Sie können wir stellen eine kleine Hausaufgabe.
Ja.
Suchen Sie sich einen x-beliebigen, natürlich einen erotischen Roman mit Niveau.
Ja.
Aus dem Internet, da gibt es ein großes Angebot.
Ja.
Auch gerade so im Bereich Fanfiktion.
Zum Beispiel auf dem, auf so einschlägigen Seiten wie, wie war das? X-Meerschweinchen.
Aber das ist meistens nicht literarisch. Ich würde auf Reddit oder so gucken, vielleicht unter dem...
Reddit, das kenne ich jetzt nicht.
Unter dem Stichwort Fanfiktion.
Ja, Fanfiktion.
Und dann brauchen wir nur noch eine lustige Komödie.
Ja, zum Beispiel, weiß jetzt nicht, Witzeseiten. Fritzchen. Ja,
aus der Mickey Maus zum Beispiel, die Witzeseiten, die sind immer sehr lustig hinten. Und das kleben sie dann zusammen in einer sogenannten Cut-Up-Technik und vielleicht die ersten 10 Seiten des Romans ein. Und wenn das
einfach mal zusammenfassen und dann...
Genau, und dann können wir das vorlesen. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Wir müssen mal ein bisschen Tatsachen schaffen. Finden Sie uns im Internet drin, googeln Sie Eisenbart und Meisendraht. Sie werden sich wundern, was dann passiert. Sie können unseren Podcast abonnieren auf iTunes, auf Spotify und anderen Plattformen. Es gibt auch andere Musikplattformen.
Ja.
Besuchen Sie uns da und auf iTunes, wenn Sie einen Kommentar hinterlassen möchten, dann danken wir Ihnen dafür. Wir lesen die 5-Sterne-Bewertungen vor.
Wir lesen auch 4 Sterne zum, ja, Beispiel vor. Aber
und
weil
die Sendung heute so schön war mit Ihnen, lesen wir auch 3-Sterne-Bewertungen vor.
Genau. Wenn Sie auch eine 2-Sterne-Bewertung abgeben, dann lesen wir die auch vor, aber nicht die 1-Sterne-Bewertungen auch. Ja.
Ja, wir lesen die vor.
Wir lesen die wir lassen
also
die vorlesen.
Also auf iTunes wird belohnt. Wir haben uns ein kleines Gewinnspiel ausgedacht unter den Bewertern auf iTunes, oder wenn Sie eine andere Plattform zum Bewerten finden, ist das auch in Ordnung. Die 5-Sterne-Bewertungen, Die Menschen, die mit 5 Sternen bewerten, haben die Chance, eine Matratze zu gewinnen. Eine
Welche Matratze? Die dürfen
Sie gerne. Secure Safeguard 3000. Ja, die können Sie gewinnen, wenn Sie 5 Sterne auf iTunes geben. Wenn Sie 4 Sterne auf iTunes bewerten, dann haben wir für Sie einen Preis zu verlosen. Einen sogenannten Romantisch. Das ist ein Beistelltisch, wo man das Telefon, das Festnetztelefon abstellen kann. Wenn Sie 3 iTunes-Sterne uns geben, dann werden die Preise sind gestaffelt, also keine Sorge. Dann haben wir für Sie einen Luftballon mit Reservoir und Haltbarkeitsdatum. Und mit 2 Sternen kriegen Sie einen Preis. Und wenn Sie und die Menschen, die 1 Sterne iTunes-Bewertungen uns abgeben, die kriegen auch was. Die sollen nicht leer ausgehen. Wir haben auch an die gedacht. Wir verlosen eine Teilnehmerurkunde, unterschrieben von Horst Köhler. Wir haben auch schon ein Thema für die nächste Sendung. Diesmal bin ich vorbereitet. Die nächste reguläre Sendung geht um den Weltuntergang.
Ja, das ist ja.
Da ist auch noch ein interessantes Thema. Die Einsendungen sind noch offen. Sie können uns gerne Ihre literarischen Ergüsse einsenden unter. Herr Eisenbart? Eisenbart und Meisendraht@gmx.de. Da können Sie Ihre Texte hinschicken.
Ich dachte Eisenbart Meisendraht.
Was habe ich denn gerade gesagt?
Eisenbart und Meisendraht.
Nein, stimmt. Okay, Entschuldigung. Ein Luftballon mit Reservoir und Haltbarkeit. Moment, jetzt sind zu weit. Sie können uns Ihre literarischen Ergüsse zum Thema Weltuntergang gerne einsenden unter.
Ich habe Ihnen gesagt, Sie sind für die Technik sowas Sie zuständig.
Entschuldigung, ich dachte, Sie hätten die E-Mail-Adresse. Also die E-Mail-Adresse lautet eisenbartmeisendraht@gmx.de. Da können Sie Ihre Texte hinschicken zum Thema Weltuntergang.
Oder über das Kontaktformular bei ebmdautoren.com. Und, wer mitgeschrieben hat, der hat es jetzt gut, denn wir haben jetzt alle Informationen rausgehauen. Bei Facebook können Sie uns aber auch noch kontaktieren.
Auch noch sagen.
Oder bei Twitter.
@Meisendraht. Genau. Haben Sie inzwischen eigentlich auch einen Twitter-Account sich zugelegt?
Nein, noch nicht.
Machen Sie das doch mal.
Ich muss mir das von meinem Enkel erklären lassen, aber dann bin ich gerne dabei. Oder Sie erklären mir das mal.
Ja, gerne.
Zwinker, zwinker. Ah, das darf man nicht dazu sagen.
Und dann hören wir uns schon sehr bald wieder. Ich habe das so im Urin heute Morgen gehabt.
Glaube ich nicht.
Der hatte so eine dunkelorangene Farbe.
Glaube ich nicht.
Mit zweifarbig,
glaub
wie
ich
bei den
das
Lutschern.
Möchte, das möchte ich nicht wissen.
Die Kirsch-Banane-Lutscher.
Ich habe gerade nur Urin und Lutscher gehört. Ich möchte gar nicht wissen, was Sie dafür heute Morgen. Wir sehen uns ganz regulär. Wir sehen uns erst nächsten Monat wieder. Glauben Sie nicht, was diese Person hier Ihnen versucht zu verkaufen.
Also hören Sie
es
mal.
Wir sehen uns nächsten Monat. Texte zum Thema Weltuntergang können Sie noch einsenden bis zum 15.11. Und dann hören wir uns am 25.11. Das ist der Totensonntag. Und das passt auch zu unserem Thema Weltuntergang.
Sehr gut. Jetzt bin ich aber beruhigt, dass wir alles über die Bühne gebracht haben.
Ja, einen Text haben wir noch.
Der ist quasi der letzte im Bunde.
Ja.
Von wem?
Von Arabella Block.
Sehr schön. Dann verabschieden wir uns und wünschen Ihnen einen viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Austreten.
Ja, also werden Sie nicht so krank. Also ich hoffe, Sie sind nicht so nah ans Radio gegangen. Diesmal, sonst hätte ich Sie vielleicht angesteckt.
Duettsonett. Ich bin so nett und schön, du bist so schön und nett. Auf schnellstem Wege sollten wir in Eigenheim und Bett uns finden, inniglichst verbinden. So adrett wie wir sind, gibt's nur eine Lösung, ein Duett. Jedoch die Regel will, dass wir uns lange quälen, dass 1:30 wir uns Mist erzählen. Nur stückchenweise uns aus falschen Masken schälen, geduldig harrt das Publikum in Kinosälen, bis endlich, ach du in vollem Glanz erstrahlst, du, die ich für die schlimmste hielt von allen Frauen, derweil der übelste ich dir von allen Männern schien. Das ist doch, Zuschauer, wofür du gerne zahlst. Irrwege uns gehen sehen in vollem Gottvertrauen. Das Happy End, das dir versagt, wir kriegen's hin.
Schläft ja immer noch. Ich werde ihn mal.
Was?
Sie sind eingeschlafen. Es war alles nur ein Traum. Sie werden jetzt nach Hause fahren. Alles nur ein Traum.
Na gut. Auf Wiedersehen.